Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 275, heute mit Felix.
Sogar der Chat weiß, dass man Ctrl-J drücken muss.
Das ist gut, warum sagen die mir das nicht, so ein Quatsch? Also war Ctrl-J erst beim nächsten Mal, jetzt am Anfang muss man Ctrl-U drücken, sehr wichtig.
Und Felix.
Hallo, ich muss gleich Ctrl-J drücken.
Genau. Und meiner einer, ich bin Ingo, ich bin auch dabei. Sind noch zu dritt. Eigentlich habe ich ja gedacht, es geht ein bisschen schneller. Es ist jetzt schon 21 Uhr gleich. Ich wollte doch früh ins Bett, Leute.
Wie ist schon wieder 21 Uhr geworden?
Ja, weil du so spät gekommen bist und so lange gequatscht hast.
Achso, ja, okay. Und ja, das macht Sinn.
Und dabei auch noch die komplette Sendung übernommen hast. Das ist jetzt also quasi deine Show alleine, weil wir haben absolut keinen Anteil daran.
Also hier, Autorenfarben, ich bin Autor.
Genau, wir wollten ja immer Autorenfarben. Und jetzt das Tolle ist, mit Autorenfarben ist ja, man hat dann so schön, jeder sieht seine Farbe, was er geschrieben hat. Jetzt aber, wenn jemand, und ich möchte jetzt nicht genau sagen, wer hier im Team das vielleicht war, so alles kopiert und dann wieder pastet, dann gehören ihm plötzlich alle Themen und es ist wie, wenn man keine Autorenfarben hätte.
Ja, und dann sieht man mal, wie beschissen das ist, ja? Das heißt, wir brauchen immer Autorenfarben. Das war nur der Test. Mhm. Und der Test ist natürlich bestanden. Das ist halt jetzt ein Problem für uns. Man kann nicht mal alles haben.
Ja. Mhm. Wer hat uns das bloß eingebrockt? Ja, apropos, Blast from the Past, oder was?
Jupp.
Weil Autorenfarben waren ja auch schon mal früher Thema.
Öfter. Ja, so ein Dauerbrenner.
Andere Sachen waren auch schon Thema. Ich habe einen Glasfaseranschluss, Leute, seit gestern.
Wow, krass.
Ja. Ich weiß nicht.
Und wie viel Gigabit hast du jetzt?
Zwei.
Was? Zwei Glasfaseranschlüsse?
Nee, zwei Gigabit?
Zwei Megabit.
0,5 Gigabit.
0,5 Gigabit, da geht aber noch was.
Ja, geht noch was, aber das war billiger, weil die Telekom subventioniert dir jetzt 6 Monate lang 0,5 Gigabit.
Und danach? Auch 100 Mbit, oder?
Nein. Also sie
20,
haben so
20 Mbit. Das muss reichen für Ingo.
Genau, der Slide kriegst du dann wieder. Über Glasfaser.
Ey, 20 wäre noch schneller, als es vorher per DSL ging. Also von dem her.
16 oder was war das dann? Gefühlte 12?
Also der DSL-Anbieter hier, der hat mich jetzt zur Weißglut getrieben. Ich habe ja eigentlich ganz lange 30 gehabt und irgendwie haben sie im Dezember ja gemeint, ach komm.
Das ist zu viel.
Internet. 19 reichen auch und manchmal reichen auch 16. Und dann habe ich gesagt, seid ihr noch ganz bei Trost? Und habe ja dann noch mit Anwalt gedroht, aber irgendwie haben sie sich irgendwie nicht.
Das hat die einfach einen Scheiß interessiert.
Das hat die einen Scheiß interessiert, obwohl die Anwälte, mit der ich telefoniert habe, tatsächlich gesagt hat, wir hätten gute Chancen. Dann habe ich mir ausgerechnet, für 120 Euro den Stress, den ich mir machen müsste, da jetzt einen Anwalt einzuschalten, also es ist ja sowieso gekündigt und alles. Und sie hat gesagt, also was sie nicht empfehlen würde, wäre tatsächlich einfach das Geld zurückzubuchen, dann werden die irgendwie pissig und man tritt da was los. Wir würden, wenn wir sie verklagen, um aus dem Vertrag rauszukommen, das würden wir wahrscheinlich gewinnen, weil sie definitiv nicht das leisten, was, also ich habe ja einen 50er-Vertrag abgeschlossen gehabt mit denen und sie haben bisher immer 30.
Geleistet.
Genau, sie haben dann nur noch 16 geleistet und das ist eindeutig darunter.
Das ist unter 50, ja. Grundschulmathematik bestanden. Ja,
genau. Könnte man durchklagen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, das zu lassen, weil das ist es mir, den Stress ist es mir jetzt einfach nicht wert, wegen den 120 Euro.
Wie lange hast du jetzt noch das DSL mit dabei?
Bis September. Ja, krass. Ich habe jetzt zwei Anschlüsse, könnt jetzt voll Gas geben.
Ausrasten.
Ja, und dann
vorne 16 Ampel durchjagen. Ne?
Ich weiß nicht, ich hatte das nur in der Pre-Show mal erzählt, glaube ich. Ne? Ich hatte das gar nicht in der Sendung weiß gesagt, dass ich ja mit der Telekom auch so Erlebnisse hatte. Also das Beste ist ja, ich hatte ja bestellt, dass sozusagen Glasfaser erst kommt, wenn diese die DSL-Leitung sozusagen weggeht. Und nachdem ich ja jetzt so einen Ärger hatte, habe ich dann versucht, diesen Glasfaseranschluss für September zu kündigen und einen neuen zu machen und habe dann als Antwort bekommen, ja, Sie können schon das kündigen, dass wir das dann nicht schalten im September, aber einen neuen schalten können wir nicht, weil die Leitung ist ja noch belegt. Okay, das seid ihr bescheuert? Habe ich zurückgeschrieben, nee, es ist eine andere Technologie, das ist Glasfaser und das andere ist DSL, das ist mir schon klar, dass die Leitung, die belegt ist, die können sie nicht benutzen. Und da kam wieder so eine Antwort, nee, das geht nicht, die Leitung ist belegt. Ich habe gedacht, ich rede gegen die Wand, die verstehen ihre Technologie nicht. Es ist echt, ich will einen Glasfaseranschluss geschaltet haben, aber die Leitung ist belegt.
Ja, aber das Problem ist kein technisches, das Problem ist halt ein Prozessproblem.
Ja.
Das ist halt so, du hast einen Anschluss, egal welche Technologien.
Du hast ein Internet.
Ja. Genau, du hast ein
das dann belegt.
Und wenn das belegt ist, ist das belegt.
Genau. Ja.
Ja, so. Kann man nichts machen, Ingo.
Da das ist voll. Das Internet ist voll. Ein Internet belegt. Mir gibt nur ein Internet für jede Person.
Ja, ja, ja.
Ein Wunder, dass du überhaupt UMTS hast auf deinem Handy.
LTE.
LTE. Sorry, ja. UMTS gibt es ja nicht mehr.
Das nee, wir schon UMTS mal. Ist abgeschaltet, genau. Das ist schon
ist noch nicht abgeschaltet, oder?
Große Teile schon.
Ja, also klar, da, wo es das noch nie gab, kannst du natürlich auch abschalten, ja.
Wir hatten hier tatsächlich UMTS auch, aber ich glaube, das ist mittlerweile weg. Also jetzt mittlerweile würde ich es gar nicht mehr, ich wüsste gar nicht.
Also ab 30. Juni 2021 schaltet die Telekom UMTS ab.
Gut, na da.
Ist aber ja kann sein, dass mit Vodafone dann irgendwie schneller geht oder was.
Ja, also diese andere Telekom-Geschichte, das ist schon echt spannend. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe dann den Geschäftskundenservice involviert. Ich habe gesagt, das ist mir jetzt, vielleicht sind die ja da etwas hilfreicher. Und es hat tatsächlich dann geklappt. Ja. Und die konnten mir dann plötzlich einen Glasfaseranschluss schalten. Die
konnten ja ein Internet geben dann, wo das Internet schon belegt war.
Jetzt habe ich zwei Internets hier. Ja, ja.
Doppel-Internet.
Ich habe doppelt Internet. Ging. Aber da war auch die Aussage, aber es war, glaube ich, nicht vom Geschäftskundenservice, sondern auch von anderen. Ja, also man braucht da natürlich entweder so ein Speedport oder eine Fritzbox und sonst geht's ja gar nicht. Und am besten braucht man eine Glasfaser-Variante von diesen Fritzboxen. Und ich meine, ja, sowas gibt's. Aber ich habe gesagt, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie wissen, wovon sie reden, weil da kommt ein Glasfasermodem und da kommt dann Internet raus und dann ist gut. Das wollten sie mir auch nicht glauben. Also es ist echt so, du bist und dann zweifelst du langsam an deinem eigenen Verstand, ne? Das kommt dann halt noch dazu. Ich meine, die müssen das ja jeden Tag irgendwelchen Kunden erzählen. Und dann bist du da, musst du erstmal selber recherchieren, ob du nicht jetzt selber völlig gaga bist. Aber nein, es war tatsächlich so, also der Glasfaserkasten kam ja dann schon, dann haben sie eine Leitung sozusagen rausgenommen in einen kleineren Kasten und von diesem Kasten geht es dann in ein Glasfasermodem, was die Telekom tatsächlich mitbringt und anbaut und dann kannst du danach zum Beispiel eine Fritzbox nehmen, aber da können sie nur ganz spezielle Fritzboxen nehmen, nämlich Glasfaser-Fritzboxen. Also totaler Quatsch.
Also du hast einfach eine Glasfaser, oder? Und dann kannst du da...
Nee, da kommt Ethernet. Einfach, du hast ein Ethernet-Stecki.
Da kommt AD45 raus quasi. Ja, nachdem genau. Du hast quasi so ein GPON-Ding da bei dir zu stehen und da kommt einfach Ethernet auf der anderen Seite raus.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ich sehe. Okay.
Genau, und dann brauchst du aber noch irgendwas, was es dir dann halt verteilt im Netz. Ich habe jetzt tatsächlich.
Ich glaube, das Ding heißt Router, habe ich mir von Experten erklären lassen.
Aber du brauchst einen Glasfaser-Router, weil sonst geht's nicht. Habe ich mir auch von Experten erklären lassen. Genau. Also es war.
Experten.
Es war schon echt spannend, diese Odyssee. Aber jetzt habe ich 500 Mbit runter und 100 hoch. Und wie gesagt, die Telekom bietet die 500, die 250er, die 100er und alle anderen gerade mit 19 Euro für die ersten 6 Monate an, plus Gigabit. Da machen sie es nicht. Da habe ich gesagt, naja, gut.
Na gut, dann nicht.
Also, dann machen wir jetzt erstmal nur 500 hochgehen. Auf ein Gigabit kann man ja dann immer noch später.
Wie teuer ist danach? Was ist dann der Preis? 50, 40?
Ja, nee, mehr als, ich glaube 60 sind es tatsächlich sogar schon.
Okay, immer noch unter 100. Das
und was ist ein Gigabit runter und wie viel hoch? Auch ein Gigabit?
Auch ein Gigabit? Oder ist es so ein Kusch?
Nee, Gigabit runter lame. Und 200 ey, hoch. Ja, es ist die Telekom. Also bei anderen Anschlüssen
aber das ist
kriegst du auch kriegst du hoch runter ein Gigabit für weniger Geld. Die Telekom ist da schon so eher, dass sie dich ausnehmen will da an der Stelle.
Das haben wir damals auch so gemacht.
Ja, genau. Das kennen die Leute vom DSL her, das wollen die.
Die wollen langsames Upstream. Auch wenn es technologisch quasi keinen Sinn mehr macht, das so zu handhaben, aber die wollen das. Ja. Keine Ahnung.
Können wir jetzt nicht einfach neue Dinge, also ich meine, wo kommen wir dahin? Zukunft? Nee.
Ja.
Nicht mit uns.
Aber
nicht
immerhin
in unserer Zukunft.
Telekom. Ich bin ja hier auf einem ganz platten Land, ja. Und sie haben ja auch nur zwei Straßen gemacht im Ort. Von weiß ich nicht.
Ja, aber du musst doch sagen, dass der Ort sich schon sehr zieht, ja? Und da sind nicht so viele Gebäude in diesem ganzen Ort.
Ja, also
siehst du ein anderes Gebäude?
Ich sehe ein anderes Gebäude, ja.
Ja, aber das ist nur dein Schuppen, Mann. Ich meine ein anderes Gebäude.
Psst. Psst. Ja, wenn ich zu der einen Seite gucke, sehe ich schon andere Gebäude.
Schön. Okay, alles klar. Wie weit musst du da gucken?
Nicht weit, da muss ich über die Straße rüber gucken. Okay, alles klar. Kann
dieses
ich
Mal.
Ja. Nee, also wir waren irgendwie unterversorgt. Wir hinten in dem Ort, weiter vorne im Ort, haben sie ja DSL Schnelles. Also,
und das reicht ja wohl.
Das reicht ja wohl. Deswegen haben wir jetzt hier hinten Glasfaser gekriegt. Ich meine, ich beschwere mich.
Gehst du jetzt eigentlich wieder aus der Politik, nachdem du es jetzt fertig bist?
Genau. Könnte ich eigentlich machen, ne?
Mein Problem ist abgeschlossen, oder?
Mein Problem ist gefixt. Ja, also das zu meiner Glasfaser-Story, die jetzt sich sozusagen mit mehreren Wendungen zu einem Ende geneigt hat. Also jetzt endlich schnelles Internet. Ein richtiges Internet.
Echtes Internet. Ja.
Und tatsächlich den ersten Test, Speed-Test, den ich gemacht habe, habe ich natürlich über WLAN gemacht. Und gedacht, warum ist das so langsam? Ich dann gedacht habe, ja, okay, mein WLAN bremst jetzt tatsächlich. Ja.
Das heißt, du musst jetzt alles mit Wireless, diesen Super Wireless austauschen, oder?
Ja, ich habe ja einige Access Points können das tatsächlich, können schon, also einen, der kann Wave 2 und die anderen nicht, und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie weit bist du von deinem Access Point weg. Also ich habe ja im Haus irgendwie 4 Access Points aufgestellt, was wahrscheinlich schon mindestens 3 mehr sind, als normale Leute haben. Und auch teilweise in der Decke gleich montiert und sowas. Aber es ist trotzdem so, wenn du natürlich ein bisschen weiter weg gehst, dann kriegst du da auch keine, nicht mehr als 300 Mbit vielleicht hin.
Ja, da geht wohl noch was.
Da geht wohl noch was. Klar, geht immer was. Jedenfalls schnelles Internet. Endlich. So.
Finally.
Was macht die Telekom da drauf? Hast du dann einfach DHCP und du bekommst deine IP oder musst du da auch so Krepelzeug?
Ich habe eine IP.
Musst du dich einwählen?
Ja, nee.
So. Du musst auf jeden Fall deine Zugangsdaten noch eingeben, ja.
Also PPPoE.
Ja, irgendwas machen sie, wahrscheinlich machen sie noch eine Art PPPoE, weil, aber das, also dieses Glasfasermodem hat eine IP-Adresse schon, die habe ich gesehen. Trotzdem will er da noch irgendwelche Zugangsdaten haben, aus Gründen.
Weil bei uns, also du bekommst halt irgendwie eine Glasfaser und dann kannst du dann halt ranstecken, was du willst, aber du musst es ins richtige VLAN packen und ich glaube, du machst, wenn ich mich richtig erinnere, dann halt irgendwie eine PPPoE-Session in diesem VLAN und darüber bekommst du dann irgendwie über DHCP deine IP zugeteilt. Was irgendwie.
Ich war ja schon.
Ja,
war
interessantes.
Ja schon, positiv überrascht, dass ich eine IPv4-Adresse direkt krieg und nicht irgendwie noch fünfmal betteln gehen muss. Dass es irgendwelche Light-Varianten sind. Und ich glaube, ich habe auch tatsächlich eine IPv6-Adresse gleich gekriegt. Finde ich auch nicht schlecht. Muss ich
in der Zukunft.
Ja, genau. Muss ich keinen komischen Tunnel mehr aufbauen jetzt. Muss ich mal gucken.
Das ist geil, ja.
Kann ich das jetzt
endlich.
Endlich in der Zukunft angekommen. Glasfaser und IPv6. Mein Gott, Was verrückt. Das ist ja echt Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
Das ist auch recht nice bei uns, kannst du sagen, du hättest gern, du bekommst standardmäßig, bekommst du V6 einfach drauf. Aber wenn du ein statisches Netz haben willst, kannst du for free, kannst du einfach ein, ich glaube, ein /64 oder so. So, kannst du eine Mail schreiben und dann bekommst du das einfach statisch. Das ist deins. Das ist ganz geil.
Könnte ich mal fragen, wie das die Telekom macht.
Keine Ahnung, wie das die Telekom macht.
Wahrscheinlich sind die nicht so weit. Die rechnen nicht damit, dass Leute das Internet tatsächlich richtig verwenden wollen.
Aber dann hast du vielleicht die Chance, dass es zu irgendeinem Support-Menschen eskaliert wird, der dann einfach sagt, ja, hier, viel Spaß.
Ja,
wenn er sich so viel Mühe gemacht hat,
trage ich hier ein und mach mal das.
Ja. Schauen wir mal. Gut. Ja, dann kommen wir zu der Mensch, der sich ständig im Grabe umdreht, obwohl er noch gar nicht tot ist. ja, sagen wir doch ganz oft so. Gemeint ist Richard Stallman.
Den gibt's immer noch.
Genau. Den gibt's immer noch.
Ja, der ist schon weg.
Nee, der ist auch wieder da. Das ist doch das Problem.
Ach so.
Genau. Felix, kannst du nochmal ein paar Worte dazu sagen.
Genau, es ist ja wieder da. Und wie der Film mit, er ist wieder da?
The Dead Don't Die? Oder welcher ist
nein.
Film meinst du?
Mit Hitler.
Er ist wieder da mit Hitler, ja.
Ja.
Ach so.
Herbst oder so, war das der? Nee.
Hast du gerade MS mit Hitler verglichen? Das ist nicht in Ordnung.
Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, es ist ein Film, den es gibt.
Ja. Okay, na gut, dann ist in Ordnung.
Das, weil wir gesagt haben, er ist wieder da. Ja. Und deshalb, der Film heißt auch so. Okay. Mit Lars Dietrich und Produktion von Lars Dietrich, keine Ahnung. Irgend so ein Film auf jeden Fall soll es geben. Was es auch gibt, ist so ein Open Letter. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, RMS ist mir eigentlich egal. Stellt sich raus, ich habe einfach verdrängt, was für ein Weirdo ist. RMS soll einfach weg. Soll irgendwie.
Hey.
Was ich in der Pre-Show vorgeschlagen habe, ist so einen Podcast zu machen, den dann niemand hören muss, zum Beispiel. Genau, und wir haben hier 1000 Links. Es gibt ganz viele Leute, haben sich natürlich dann dazu geäußert. Also, weil es war ja einerseits sehr komisch, wie sie das überhaupt announced haben oder halt nicht announced haben. Und da war ganz viel Drama und ich muss sagen, ich habe es nur so halb verfolgt.
Ist jetzt irgendwas rausgekommen oder was ist denn jetzt der letzte Stand eigentlich?
Das ist die interessante Frage, das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe dann irgendwann, war es mir echt zu doof und ich habe gedacht so, es soll einfach weg oder so. Aber es gibt zum Beispiel diesen Open Letter, wo ganz viele von der Free Software Foundation und irgendwie so Leute von GNOME und sonst Leute, die irgendwie halt so direkt in dieser, direkt involviert sind oder halt so indirekt involviert sind, gesagt haben, ja, RMS soll weg. Es gibt das Statement von Red Hat, was irgendwie das ganze Funding gepullt hat für alle Free Software Foundation Events und allgemein Funding für die Free Software Foundation.
Das ist schon ein bisschen bitter, glaube ich.
Ja.
Was machst du mit dem Geld dann?
Red Hat jetzt, weiß ich nicht, an IBM zahlen und die zahlen es an ihre Aktionäre.
Vermutlich,
das ist besser, ja.
Ja, also dann wären wir auch beim anderen Thema der Pre-Show bei Aktien kaufen. Dann gehe ich mal kurz IBM-Aktien kaufen. Bin gleich wieder da. Hast du
Aktien gekauft oder was?
Ja, ich hab dem Ingo gesagt, er kann in der Pre-Show Aktientipps geben. Hier.
Hat er das gemacht?
Ja, das wüsstest du, wenn du in der Pre-Show da gewesen wärst.
Da wurde auch gar nicht gestreamt, oder?
Doch.
Teilweise.
Bist du sicher?
Ja.
Genau. Ja gut, dann wissen ja alle Pre-Show-Hörer, was der irgendwo für Aktientipps gegeben hat.
Genau.
Ihr könnt auch hier einfach auf Wall Street Bets gehen und dann wisst ihr schon, was abgeht.
Oder hier haben wir jetzt gerade gehört, Red Hat spart ganz viel Geld, weil sie nichts mehr an die Free Software Foundation zahlen. Vielleicht wird das ja dann an Shareholder ausgezahlt.
Müssen wir jetzt noch einen Disclaimer drüber machen, ne? Also
Disclaimer, wir haben keine Ahnung von gar nichts, genau. Wie immer.
Genau, das ist keine Veranstaltung, wir geben keine Tipps, kein Vermögen, irgendwohin investieren, wo ihr euch nicht sicher seid, dass es alles richtig ist, und bitte hört nicht auf uns.
Genau, bitte hört nicht auf uns, ist, glaube ich, das Einzige, was wir dazu sagen müssen.
Oder? Genau. Ja, das ist, kann man unsere ganze Show, glaube ich, immer zusammenfassen.
Ey,
korrekt. Manchmal. Meistens.
Nee, warte. Anders.
Häufig.
Nee, doch, passt.
Ja,
bitte, genau. Bitte hört nicht auf uns, das ist, glaube ich, ein gute Showname auch. Also, das ist, glaube ich, das ist ganz gut.
Ja. Genau. Auf jeden Fall ist da ganz viel passiert.
Ja, wir haben noch ein paar Links reingetan, ihr könnt euch das ja nochmal anhören. Ich mir jetzt hat Richard Stallman das irgendwie noch mit Entschuldigungen versucht, weiß ich nicht, da hast du noch einen Link reingepackt. Das ist
keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass er sich entschuldigt hat.
Ist an mir vorbei.
Oder sein Bart oder so, keine Ahnung. Also auf dem Bild ist einfach nur sein Bart raus, weiß ich nicht.
Der Teil ist tatsächlich irgendwie an mir sogar schon vorbeigegangen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, wie gesagt, er hat einfach viel geleistet und dafür sind wir ihm auch dankbar, aber auf der anderen Seite, das hätte man jetzt nicht gebraucht, dass er irgendwie wieder zurückkommt, weil er hat komische Ansichten, die gehören in die Vergangenheit. Er kann eher das rechtfertigen und so finden, dass es okay ist. Es ist einfach Vergangenheit und da hätte man einfach mal dabei bleiben sollen und jetzt nicht nochmal hier irgendwie diesen ganzen Tovabohu machen müssen. Das hätte es nicht gebraucht und das braucht die Free Software Foundation auch nicht.
Ja.
Da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan.
Was wohl auch passiert ist, was hier noch vom Chat gekommen ist, ist, dass die GNU-Leute sich wohl so ein bisschen von der Free Software Foundation jetzt richtig ablösen wollen und halt so ein GNU-Assembly haben wollen, wo sie halt selber so ein bisschen unabhängig von der Free Software Foundation sind. Ist wohl auch so ein was passiert ist.
Aber ich dachte, Stallman steht dem GNU-Projekt immer noch vor. Also es mattert dann.
Ich glaube dann nicht mehr. Also er steht dem GNU-Projekt halt vor, weil es irgendwie sehr, sehr, weil das GNU-Zeug sehr mit der Free Software Foundation verwoben war.
Ist das GNU-Zeug nicht einfach fertig? Und dann kann er einfach davor stehen.
Ist das GNU-Zeug nicht einfach kaputt?
Nein.
Keine Ahnung. Was? Es gibt ja schon ein paar gute GNU-Utils.
Wie zum Beispiel GNU-Nano. Das ist super.
Ja, Nano zum Beispiel.
Es gibt,
oder
gibt bestimmte
Emacs.
BSD-Nano.
Ja, erzähl mir mehr über BSD-Emacs.
Ja, aber Emacs braucht auch niemand.
Tja, wo bootest du sonst rein?
Du willst ja heute nur rumhörten.
System-D?
Du willst nur rumhörten.
Ja.
Genau. Gut, System-D ist bestimmt auch GNU. Oder?
Nee, GNU ist bestimmt auch fast fertig.
GNU System-D?
Ja, GNU System-D bestimmt.
Ja. Dann nicht.
Okay. Na gut, also keine Ahnung, ich halte mich da raus. Ich finde, wir haben genug darüber geredet.
Ja. Genau. Schnell weiter. Und zwar zu Rust im Kernel.
Das hatten wir doch auch, oder?
Genau, das hatten wir, aber jetzt ist es fertig.
Gut, super.
Okay,
gut.
Cool.
Weiter.
Kann man da jetzt irgendwie.
Nee, ist fertig.
Ja, du kannst dir jetzt einen Kernel bauen und das irgendwie. Da gibt es
Rust-Module schreiben.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der auch drin und Leute sind irgendwie hyped. Auch irgendwie diese Leute, die was zu sagen haben. Diese Linux-Kernel-Maintainer und nicht einfach irgendwelche random Leute im Internet. Ist gute Sache.
Finden wir gut.
Okay, also es gibt, wenn du auf das Rust for Linux draufdrückst, dann ist quasi das erste Repo dort, das Nix-Repo, und zwar Efforts for Packaging the Rust for Linux Project with the Nix Package Manager. Ist ein bisschen weird, dass es irgendwie so, dass es dort auch aufkommt.
Das ist doch gut.
Ja, ist gut. Sehr gut. Plus eins und like.
Dann schnell weiter. Wir haben ja letzte Sendung hier über FreeBSD 13 geredet und wie WireGuard fast in sehr schlechter. Oh, hier hat jemand umsortiert, das ist nicht gut. Weil hier,
war das denn,
weil hier
bitte?
Farben. Also komm, hier.
Hä, du bist auch einfach scheißgrün, Mann. Natürlich ist alles meine Farbe, wenn du die gleiche Farbe hast wie ich. Alter.
Ah, hier, also
jetzt kommt,
komm,
jetzt kommt's raus,
hier,
ey. Ich sag's
was
dir.
Was wir das letzte Mal nämlich gemacht haben.
Also.
Wo wir darüber gesprochen haben, wo wir ein bisschen Mühe hatten, war irgendwie dieses Rust-C und dann haben wir behauptet, dass es mit Clang irgendwie baut oder so. Das stimmt natürlich nicht ganz. Das baut natürlich Rusts. Kannst du mit Rust-C kompilieren, was dann LLVM im Hintergrund benutzt als Backend.
Ja. LLVM war halt quasi das Ding nicht.
Genau, nicht Clang natürlich, sondern LLVM, aber Clang ist fast LLVM.
Mhm. Sag das mal den LLVM-Leuten.
Sag ich dir jetzt.
Okay.
Liebe LLVM-Leute, ihr seid Clang für mich.
Ihr seid eigentlich nur Clang.
Ihr seid für mich Clang. Gut, so viel zu dem. Schnell weiter
jetzt
zu.
Jetzt hör doch mal auf mit diesen scheiß Farben.
Zum lustigen Farbenwechseln mit Felix.
So. Ich will nur die richtige Farbe für mich finden. Die zu mir passt.
Ja. Tanz doch deine Farbe oder keine Ahnung.
Tanz doch deine Farbe. Ich kann keine Farben tanzen, Mann. Wie würdest du denn bitte gelb tanzen?
Du, ich bin hier falsch. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die können das, glaube ich. So.
Hier. Wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, ist dieses FreeBSD 13 und wie sie fast dieses WireGuard gemerged haben, was kaputt ist. Ja. Und da gibt es jetzt einen ziemlich coolen Blogpost von Ars Technica, der das nochmal sehr strukturiert beschreibt, was alles passiert ist. Also wenn euch das interessiert, ist hier nochmal verlinkt. So far, so good.
Genau, dann hast du noch irgendwie Schwachstellen in AMD gefunden.
Genau, Felix, erzähl uns mal, das ist deine Farbe.
Hä, was? Welche Schwachstellen in AMD gefunden? Ähnlich ja. Spectre steht hier in der Kopfzeile. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht mitbekommen.
Genau, es gibt ein Paper zu. Warum ist es eigentlich ein Blast? Weiß ich auch nicht.
Ich glaube, da hat jemand falsch einsortiert. Felix.
Ja, ist deine Farbe. Ich glaube, du hast das an das falsche Ort kopiert.
Weil, kann gar nicht sein. Ich habe nicht die gleiche Farbe wie du. Kann auch deine Farbe sein.
Auf jeden Fall, egal welche Farbe es ist und in welchem Themenblock es vorkommt, es gibt ein Paper, Security Analysis of AMD Prediction Storage Forwarding, und es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie die Spectre und Meltdown Sicherheitslücken, die in Intel waren. Und ja, da gibt es halt so ein Paper, was irgendwie sagt, dass es in der neuen, in der dritten Generation der Ryzen CPUs dieses Predictive Store Forwarding Feature, dass es theoretisch ähnliche Probleme geben könnte.
Okay, aber es wird noch nicht ausgenutzt, ist kein Proof of Concept da, sondern nur so ein.
Genau, es gibt jetzt halt mal dieses Paper und ja, die Recommendation aktuell ist auch, also außer du hast irgendwie hochkritische Anwendungen, kannst du das auch eingeschaltet lassen, und so von was ich so von Leuten gehört habe, die sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, ist so, dass es halt so ein Feature ist, was irgendwie so funktioniert, wie es soll. Und nicht so wie bei Intel, so. Was halt so ein Feature ist, was nicht unbedingt so funktioniert, wie es soll. Aber dafür verstehe ich zu wenig und hab's mir zu wenig genau angeschaut.
Na, wenn's ansonsten beobachten, wenn das sich noch ausweitet, werdet ihr hier hören.
Genau, oder bei Heise vorher und dann nochmal bei uns.
Genau. Aber, wir können sagen, wir haben schon mal drüber geredet.
Genau, wir haben es nämlich bei der Standard.at gelesen.
Genau.
Vorher.
Aber das Paper ist verlinkt, also man kann sich da
gerne weiter einlesen.
Das Paper lesen.
Genau. Dann haben wir zur letzten Sendung noch wegen diesem Kamera-Foto-Upload noch einen Tipp bekommen. Wir sollten uns mal die App Fotosync anschauen. Also hat der Jens uns getwittert. Weiß ich nicht, kennt ihr die?
Fotosync.
Ich kenne die auch nicht. Dann guckt euch die mal an, vielleicht ist das ja.
Transfer.
Der kann gegen alles konnektieren, wohl. Also dann wahrscheinlich.
Und das ist gut.
Könnt ihr euch mal angucken.
Ja, das ist gut.
Gebe ich jetzt hiermit weiter.
Genau.
Okay.
Das andere, was in den Kommentaren war, war Sync Thing. Was ich tatsächlich schon mal damals, als das neu war, mal ein bisschen rumgespielt habe und dann hat es irgendwie nicht so ganz das gemacht, was ich wollte und dann habe ich wieder aufgehört, das zu benutzen. Stand in den Kommentaren, war so, ja, wenn du dir irgendwie nicht eine Nextcloud ans Bein binden willst direkt, kannst du ja vielleicht Sync Thing probieren. Habe ich gemacht. Ja, würde ich sagen, synchronisiert jetzt meine Fotos und funktioniert. Ich habe irgendwie die App auf dem Handy und wenn das halt dann am Strom ist und Wi-Fi hat, lädt es meine Fotos hoch und mehr brauche ich eigentlich auch nicht.
Okay. Also habt ihr noch zwei Tipps bekommen, Sync Thing oder Fotosync euch anzugucken. Wunderbar. Kommen wir zum Toten der Woche oder zu den
ganzen... nicht so schnell.
Wie jetzt? Du
warte, jetzt hier. Okay, jetzt.
Jetzt kommen wir zum Toten der Woche.
Zu den ganz vielen Toten der Woche. Ich wusste gar nicht, dass so viele Sachen gestorben sind. Meine Güte.
Tja, kannst mal sehen. Ich habe nicht aufgepasst diese Woche.
Du hast
diese zwei oder drei, wie viele Wochen haben wir jetzt nicht mehr gesendet?
Drei Wochen haben wir nicht gesendet, ja. Es ist, wir sind ein bisschen hinterher.
Gott, ja,
aber irgendwie war Urlaub und Ostern war, glaube ich, auch noch.
Habe ich was gehört?
Piep, piep. Ja, komm, du konntest auch irgendwie nicht. Du hast damit angefangen. Ja.
Du bist das schuld. Problem.
Okay, na gut, dann bin ich wohl schuld.
Ja,
gut. Deswegen sind ja auch jetzt alles meine Themen hier.
Ja, genau. Hätten wir das einfach festgelegt. Du bist schuld. Die ganze Sendung ist deine Schuld. So.
Okay, alles klar. Fair.
Dann fang noch mal an mit dem ersten Toten der Woche.
Nee, das bin ich nicht. Das ist jemand anders.
Ja, Mesos ist tot.
Was ist Mesos?
Das kann dir Ingo sagen.
Nee, ich habe keine Ahnung. Von Mesos habe ich keine Ahnung. Ist irgendein Apache-Projekt.
Open Apache Graveyard-Projekt.
Genau, das Mesos, nee, ist weg. Ist okay. Stört nicht. Ja.
Was kann denn das?
Ja, Computing Cluster managen und irgendwie, da ist wohl lange nichts mehr passiert und jetzt die letzten paar Leute haben so gesagt, so ja.
Wir haben jetzt Kubernetes und es reicht uns.
Genau, genau.
Wir haben eigentlich auch kein Interesse mehr, da groß was zu machen und wenn es jemand irgendwie machen will, dann ja, soll er sich irgendwie melden und hier und sonst irgendwie gibt es noch genauso einen Committer überhaupt, der aktiv ist.
Aber das connected auch irgendwie gegen Kubernetes, steht hier.
Okay, also es war mal, ich meine, Kubernetes und es gab ja zu derselben Zeit, gab es ja auch noch Docker Swarm und noch ein, zwei Projekte, die alle dasselbe machen wollten. Kubernetes hatte sich durchgesetzt. Ist das einzig Große, was noch übrig geblieben ist. Neue Projekte werden heute damit gemacht, alles andere ist tot, auch wenn Felix mir in der Pre-Show was anderes erzählen wollte noch, aber...
Was ist denn noch nicht tot, bitte?
Er sagt, Nomad funktioniert noch ganz gut, aber...
Nomad, mein Arsch, ey.
Nomad funktioniert, also, kann man nichts sagen. Ich find, es gibt eine Nische für Nomad.
Ja, es gibt auch eine Nische für Docker Swarm, ich bin trotzdem der Meinung, lass
es... Ja, aber was ist die Nische für Docker Swarm? Docker Swarm macht genau das Gleiche, hat genau die gleichen Features wie diese Kubernetes-Dinge.
Ja, es ist leichter zu benutzen, leichter aufzusetzen.
Ja, aber ich meine, das ist nicht wirklich eine Nische, das ist einfach,
Doch, es ist eine Nische für dumme Leute. Oh, aber das habe ich nicht gesagt.
Das nicht okay.
Nie gesagt.
Nicht okay.
Felix, goddammit, nicht in Ordnung. Kannst du nicht unsere Leute so beleidigen.
Direkt canceln hier den Felix.
Ja, gibt gelb auf der Compliance-Lampe.
Ja, klar, super gelb hier schon. Alles gelb. Ja,
darum sind auch alle Themen gelb. Zufall? Ich denke nicht.
Gut, ein Projekt für den Open Apache Graveyard. Ist, wie gesagt, ist nicht traurig. Es gibt Kubernetes. Sorry.
Mhm. Nimm Kubernetes, wenn ihr was Neues baut.
Ja. Mhm. Ja. Gut, dann irgendein...
Passend dazu, wir hatten es davor ja mit Stallman und mit GNU und so. Nicht von Rust, sondern Go, aus dem Golang-Repo, wurde jetzt überall, wo GNU / Linux stand, das GNU / gelöscht. Und das heißt einfach über nur.
Nice move, okay.
Weil sie sagen, the prefix didn't help clarifying anything.
Das stimmt, ja.
Ja.
Weil es sind, also,
Also nur für den Starman. Ein Wunder, dass er ihn nicht drin kommentiert hat. Aber wahrscheinlich benutzt er kein GitHub, weil es proprietary Software
ist. Ja, natürlich benutzt er kein GitHub, weil es ja von Microsoft und das ist böse. Und da kannst du den Source Code nicht einschauen. Ja, ich find das Argument immer lustig. Leute sagen, na, ist aber GNU/Linux und so. Mhm. Aber
selbst bei GNU/Herd haben sie jetzt nur noch Herd draus gemacht.
Ja, das ist natürlich ein bisschen doof.
Das ist natürlich.
Also es kann schon weiter GNU/Herd heißen, weil das ist jetzt.
Das benutzt eh niemand.
Ja, genau, deswegen. Es hilft quasi niemandem. Aber guck mal, wenn die da zum Beispiel. Weiß nicht, was haben die da für komische Sachen? Sie haben hier 860 Pen Common IA 32 ABI, ja. Und keine Ahnung, was das da, diese ganzen Common-Dinger danach helfen. Nix. Da hätte man schon mehr aufräumen können. Um wenigstens so tun, als würde man nicht, dass man Stormen doof findet.
Ja. Aber es, also ich meine, stimmt schon, dass das GNU. Ja. Toll. Das hat Linux. Also ich. Ich glaube, in allen meinen Writing-Dingen, die ich so mache, ich schreibe auch immer nur Linux.
Außer man redet von Debian GNU/Linux, aber ansonsten. Aber selbst da sagt man dann wahrscheinlich eher nur noch Debian und nicht Debian GNU/Linux. Alle anderen. Ja,
Debian Linux, oder?
Du sagst nur Debian.
Ach so, Debian. Ja, natürlich würde ich nur Debian sagen.
Ja, ja. Das ist ja eine der Distributionen, die dieses GNU immer mitführen. Die meisten haben es ja nie gemacht oder haben sowieso einen ganz anderen Namen, wo das gar nicht drin steht. Okay, ja.
Braucht niemand, kann weg, ist tot.
Ist tot, dann, also das GNU ist tot.
Das GNU ist tot.
Und das GNU ist doch so ein Maskottchen, oder?
Repo.
Ich wollte jetzt... Eine schöne nee, erzähl Übergang.
Mir, das GNU, was ist das GNU?
Das GNU ist ein Maskottchen.
Ah, weißt du, was noch tot ist?
Ja, erzähl mir.
Es hat nie wirklich gelebt, aber es ist schon direkt gestorben. Und zwar das Little Mr. Tritium ist leider schon direkt gescrappt worden, bevor es überhaupt zum Einsatz kommen konnte. Und zwar das Maskottchen für Tritium, verseuchtes Wasser vor Fukushima, was sie da ins Wasser lassen.
Jetzt echt? Die haben ein Maskottchen dafür?
Die hatten ein Maskottchen geplant und auch schon die ersten Promotion Materials damit gemacht und dann haben sie es quasi gescrappt vorher.
Seriously?
Also also die Geschichte ist ja, dass bei Fukushima wollen sie ja das ganze Tritium verseuchte Wasser ins Meer laufen lassen.
Ja.
Und wollten das natürlich, sie haben natürlich ein Problem, weil das ist ja quasi Gammelwasser auf dem höchsten Level, also radioaktiv verseuchtes Wasser. Und da mussten sie natürlich ein bisschen schauen, dass sie die Publicity, beziehungsweise dass sie da quasi die positiven Einstellungen von den Leuten, die da um dieses Wasser drumherum wohnen, bekommen. Und haben sich ein Maskottchen dafür ausgedacht. Und zwar Little Mr. Tritium. Ist auch echt niedlich, aber konnte dann so doch nicht eingesetzt werden, weil es zu viel Backlash dann doch gab. Und das konnte man dann nicht mehr mit einem Maskottchen retten. Das würde es quasi nur mehr schlecht machen.
Ja, okay. Ja, ist vielleicht ganz gut so. Also ich bin eh nicht davon begeistert, dass Japan das macht.
Ich glaube, da ist niemand so wirklich von begeistert, außer die Leute, die es machen wollen.
Ja. Ja, weißt du, wenn man alt ist, dann juckt einen das auch nicht mehr. Wenn man irgendwie schon 70 oder 80 ist und Japan regiert, dann, ja, mein Gott.
Ja, wenn man auf der anderen Küstenseite ist, ist es, glaube ich, auch scheißegal, ja. Ich meine, gibt ja genug Wasser drumherum und dann musst du, wenn du nicht direkt da wohnst, ist, glaube ich, in Ordnung.
Naja, schwierig.
Ist in Ordnung für dich, ist nicht in Ordnung für die Welt. Ja. So wie viele Sachen.
Genau.
Ja, genau. Das war quasi das Erste.
Genau. Was man hier natürlich pluggen muss, ist die Last Week Tonight mit John Oliver.
Mach das doch mal.
Ja, das habe ich hier direkt links schon reingemacht. Der hat sich
hat auch das Maskottchen auf.
Ja, ja, genau, weil Japan hat ja nicht nur, die machen, dass die Maskottchen für Dinge machen, ist ja nicht, die machen Maskottchen irgendwie für alles. Und die haben überall, jede Stadt und jedes, keine Ahnung was, hat irgendwie so ein Maskottchen.
Ja, vor allem mit großen Augen, ne? Immer große,
genau.
Augen.
Ja, die japanische Maskottchen halt, nicht sind keine Superhelden, sondern es sind solche fluffigen, lustigen Tierchen halt.
Genau, der hat sich da halt mal mit einem sehr berühmten Maskottchen aus Japan irgendwie angelegt in seiner Sendung und sie haben irgendwie auch ein eigenes Maskottchen, den Shichon.
Shichon?
Nicht Florida
und,
Man.
Und der ist dann tatsächlich nach Japan und ja, die Maskottchen haben sich da getroffen und so ist ja, super
gut. Sind Maskottchen Furries?
Ja, bestimmt, auf jeden Fall, klar.
Das ist halt jetzt...
Weiß ich nicht.
Ja, das frage ich mich jetzt auch. Was denken unsere Hörer?
Genau, das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Sind Maskottchen Furries?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ingo, du kannst hier nicht die Hände verwerfen, das ist wichtig. Yep.
Das ist wichtig und bestimmte Dinge müssen geklärt werden.
Okay, genau. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr das wichtig findet.
nee, nicht, ob ihr es wichtig findet, sondern ob Maskottchen Furries sind.
Genau.
Ja, schön, gut. Ja, macht das oder auch nicht.
Das kam ja auch sehr spontan gerade. Mir ist es wichtig. Gut.
Mir ist Fernsehen manchmal wichtig.
Mhm. Erzähl mir mehr von deinem Fernsehen.
Und Google macht irgendwas kaputt oder so. Also, der Teil ist mir nicht...
Na, guck mal, Google killt ja die ganze Zeit um welche
Namen. Da gibt es ja auch so eine Webseite. What has Google killed today oder so? Nee.
Mhm. Es sind wieder zwei Sachen dazugekommen seit den letzten drei Wochen.
Okay.
Das erste ist Google Play Movies und TV und Smart TVs. Ich habe auch nicht gewusst,
dass die sowas haben.
Also anbieten. Ja. Ja, genau. Also es gibt wohl anscheinend auf irgendwelchen Smart-TVs, gab es bis jetzt so ein Feature Google Play Movies und TV. Das wird jetzt aber von Google eingestampft. Das gab's vorher auf Roku, Samsung, LG und Vizio Smart-TVs.
Noch nie was von gehört.
Not anymore. Das ging wahrscheinlich mit diesem anderen, wo sie auch Google Play Movies oder sowas gescrapped haben oder dieses andere Ding und das ist jetzt YouTube TV. Läuft wahrscheinlich alles zusammen, ne? Aber mit diesen Smart TVs ist es ja dann so, die werden halt niemals geupdatet und das heißt, du hast dann für immer so ein Ding, was nicht funktioniert. Was natürlich irgendwie doof ist für dich.
Ja, echt traurig. Werden wir bestimmt.
Sehr, sehr traurig, ja. Vermissen. Das nächste ist, was auch unglaublich traurig ist, ja. Ich meine, wer kennt's nicht, ja? Die Google Shopping App.
Noch nie was von der gehört.
Ja, auch nicht. Ist jedenfalls jetzt auch gescrapped. Haben sie vor 19 Monaten gestartet.
Aha. Hat niemand installiert. Und jetzt haben sie gedacht, naja, wir zeigen die Werbung ja sowieso immer in der Suche gleich mit an. Brauchen wir keine extra App dafür.
Ja, also das in der Suche, also quasi diesen Shopping-Knopf gibt es, glaube ich, immer noch. Aber die Google Shopping-App auf deinem Handy ist frisch, glaube ich.
Ja, frisch gestorben.
Wirklich traurig.
Ja.
Ja,
okay.
Und sie sagen quasi, Google Statement says that the primary interface for Google Shopping will now be the shopping tab in google.com. Which again is kind of for a product that isn't an index organic search result. Ja, genau.
Ja, also das, was die Leute sowieso immer schon benutzt haben.
Genau.
Wenn sie was benutzen.
Sie suchen nach einem Produkt und Google zeigt ihnen gleich den Weg.
Also diese Google, dass bei Google Shopping da irgendwas Sinnvolles rausfällt, das muss auch erstmal noch passieren. Also, keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich habe da bis jetzt noch nie irgendwas gefunden, wo ich gedacht habe, Mensch, der Preis passt jetzt und das ist genau das, was ich gesucht habe.
Nee, aber ich benutze es manchmal so als, okay, dann weißt du so ungefähr.
Indikator genau, für
den
Preis.
Ungefähren Preistag weißt du dann schon mal, dann kannst du dich bei der nächsten Recherche zumindest schon mal orientieren an diesem Wert. Aber ansonsten, ja, darüber gekauft habe ich tatsächlich auch noch ich glaube noch nie was.
Ich glaube, ich habe noch nie auf irgendwas draufgeklickt. Ne?
Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber gekauft habe ich darüber noch nichts. Aber an anderen Stellen schon. Na gut, dann Yahoo Answers ist auch tot, wo ich mir denke, Yahoo, gibt es die überhaupt noch? Aber okay, scheinbar gibt es auch noch Yahoo Answers.
Das ist wirklich traurig, weil Yahoo Answers hatte immer die guten Antworten. Zum Beispiel, ist dein Maskottchen ein Furry? Könntest du jetzt auf Yahoo Answers, könntest du fragen?
Guck mal, Yahoo Answers is a mascot a Furry. Und?
Wenn es die Frage schon gibt, dann gibt es da bestimmt eine tolle Antwort. Und sonst.
Hier, okay, also Yahoo Answers. Do Mascot Costumes still count as furry or fursuit?
Und?
Ja, krass. 4 Answers haben wir und? Dafür. Ja. Ja, nee, aber die Sache ist jetzt, nee, ich werde es nicht vorlesen, weil wir wollen ja quasi von unseren Hörern wissen, wie es ist. Es sind außerdem nur 4 Randoms, die irgendwas dazu geschrieben haben. Das heißt, es hat einfach überhaupt keine Aussage. Und wenn die Leute es quasi lesen, dann wird Yahoo Answers weg sein und dann kann keiner mehr es rausfinden.
Das heißt, ja, wir können, du, die
das geht uns verloren.
Können wir die Sendung dann jetzt erst veröffentlichen, nachdem Yahoo Answers weg ist? Bis wann gibt es die denn noch?
Ich weiß gar nicht, wann die sterben. Wann sterben die
denn? Das wäre jetzt noch gut raus.
Wahrscheinlich irgendwie erst nächstes Jahr oder so. Das ist ja unpraktisch. 30. Juni, ja. Das ist quasi gut, das 2 Monate. Nee, so lange können wir nicht warten.
Gut.
Ja, ist natürlich ein bisschen problematisch, weil diese ganzen Antworten, ja, auf Fragen, die die Leute ja hatten, weil ansonsten hätten sie die ja nicht auf Yahoo Answers geschrieben, sind dann verloren. Und die Leute mussten wieder nach dieser Frage, mussten quasi diese Frage wieder stellen. Aber wo sollen sie die hinstellen? Gute
bei,
Frage.
Bei Frag Mutti,
Punkt
genau.
Nicht. Gute Frage, Punkt net. Ich denke nicht. Ja.
Gibt bestimmt sowas.
Was wenn es keine gute Frage ist? Dann kannst du es ja nicht bei gutefrage.net.
Das stimmt, ja.
Und, ja. Verboten.
Die Frage ist halt, wen fragst du, ob das eine gute Frage ist? Was gibt's da für eine Seite? Ja, keine Antwort. Hätte man auf Yahoo Answers fragen können.
Genau, frag doch auf Yahoo Answers, was der Nachfolgedienst von Yahoo Answers ist.
Ja, genau. Okay, ja. Yahoo Answers. What is the replacement for Yahoo Answers? Und? Warte, hier. Nix. Twitter. Steht hier. Das hat also nur gut, das hat ein Typ geschrieben, ja. Ich meine, das ist ja immer so eine Sache.
Ja, genau.
Hier, Quora gibt es noch.
Ah, stimmt.
Ich weiß nicht genau, was das ist, aber
ja,
das
ja.
Ist bestimmtes.
Das war. Früher war das, glaube ich, so ein bisschen seriöser.
Jetzt aber nicht mehr.
Aber jetzt, wo es dann Yahoo Answers nicht mehr gibt und so, werden all diese Fragen vermutlich auch auf Quora gestellt.
Ja, und für die Deutschen gibt es ja was? Frag, gutefrage.net oder so?
Genau, gutefrage.nicht. Bitteschön. Ja, genau, das gibt es und StudiVZ wahrscheinlich auch noch.
Ja, klar. Natürlich. Kommen wir in die nächste Kategorie und ich hoffe, du hast die Finger schon am Anschlag.
Ich bin bereit.
Die Untoten der Woche.
Jo.
Ich habe einen sehr traurigen und wirklich Zombie. Oh,
wieso traurig? Untote sind nie
doch,
traurig.
Das ist, also es gibt so Sachen, die braucht man einfach nicht mehr. Und dazu zählt diese Geschichte SCO gegen Linux.
Was ist das?
Die SCO Group waren doch die, die gedacht haben, sie hatten das Unix Copyright und haben dann IBM, Red Hat, Novell und alle anderen verklagt und fanden es irgendwie total doof, dass die Linux gemacht haben und sich ihren und damit Copyright-Verstöße gemacht haben. Könnt ihr euch alles nachlesen, haben wir, glaube ich, unzählige Male damals auch besprochen. Und SCO ist dann und pleite gegangen auch, hat diesen Rechtsstreit auch verloren. Der Großteil des Copyrights oder den Rechten an Unix wurde Novell damals zugesprochen. Und die Reste dieser Firma wurden aufgekauft von Sinuos und die, ja, ich bisher auch nicht. Scheinbar haben die auch kein Geschäftsmodell über die letzten paar Jahre gefunden und haben jetzt gedacht, naja, damit ist ja SCO schon mal gescheitert. Wir kommen jetzt auf die glorreiche Idee und probieren das Ganze nochmal. Wir verklagen jetzt IBM / Red Hat wieder auf den gleichen Scheiß und ja.
Okay. Nochmal. Zweiter Versuch oder was?
Genau. Nächster Versuch. Ja. Und zwar nicht auf den ganz früheren Unix-Code wie damals, sondern auf Code, der nach irgendwie dem 19. September 1995 entstanden ist. Aber ich meine, trotzdem ist es eigentlich genau dieselbe Sache. Wir hoffen, dass das natürlich jetzt auch wieder dann schief geht, aber das ist trotzdem einfach eine Aktion, die überhaupt niemand braucht. Also ich meine, wenn mein Geschäftsmodell nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, dann muss ich doch nicht anfangen, irgendwelche Leute zu verklagen. Als Geschäft.
Wenn es dein Geschäftsmodell ist.
Ja, das ist dann nach ihr Geschäftsmodell. Das war ja bei SCO dann auch so. Ja.
Ja, gut.
Traurig.
Muss nicht sein.
Muss nicht.
Brauchen wir nicht so. Aber IBM hat auch tolle andere Ideen. Und
zum Beispiel?
Zum Beispiel COBOL.
Für die Cloud.
Wir erinnern uns, COBOL.
Ja.
Diese
ja,
nix. Mainframe-Programmiersprache.
Ah, oh, ja, okay.
Und es wäre ganz geil, wenn du es auch in deiner, auf deinem Kubernetes-Cluster laufen lassen könntest. Und darum.
Hast du.
Ja, weiß ich ja.
Noch nicht, bin noch nicht überzeugt.
Doch, das COBOL und Cloud und Linux, das ist einfach das Beste seit.
Das C von COBOL steht auch für Cloud, ja, oder?
Das Beste seit geschnitten Brot.
Mhm.
Ja.
Okay. Klar.
Genau. Und ich meine, sie haben jetzt tolle Features wie, es war was, irgendwas mit XML, glaube ich. Kannst irgendwie XML parsen in COBOL.
Wow.
Sie haben irgendwie so ein XML-Ding in der Standard-Library, glaube ich.
Nein.
Da gibt's hier diesen JSON-X Standard, wo du dein JSON in XML rappen kannst, falls ihr euch erinnert.
Geil. Nee, jetzt.
Und ich meine das ernst. Das ist.
Ich weiß. Ja. Das, wir hatten darüber geredet.
Wir hatten da mehrfach.
Weißt du, auch zum 1. April?
Ja, ist halt leider kein 1. April, Schatz. Die meint
Scheiße. Das ist so ein IBM-Crap, oder?
Ja,
das
ja.
war dieses. Ja, genau. Ja, IBM-Standard-Format. Ja.
Und dann gibt es natürlich irgendwie Unicode-Daten. Das ist natürlich wichtig, dass deine Emojis in deinem XML auch funktionieren. Puh. Genau. Und du kannst es halt irgendwie unter Linux. COBOL programmieren und haben da ein bisschen vorwärts gemacht, dass man das irgendwie benutzen kann, COBOL for Linux.
Das heißt, du kannst quasi deine ganzen Geschäftsprozesse, die damals noch auf Mainframes laufen, jetzt in der Cloud laufen lassen. Das ist so die Idee, oder?
Genau, also ich denke mal, die Idee ist halt, du nimmst dann halt das, du migrierst von deinem Mainframe direkt auf wie heißt
Kubernetes.
Das? Nee, das natürlich auf dieses Linux
auf,
on.
Auf Mesos vielleicht?
Hauptsache tot.
Hauptsache tot, von tot auf immer noch tot.
Ja, nee, es gibt ja dieses Linux auf dem Mainframe.
Ja, Z-Linux.
Z-Linux. Ja, stimmt, Z-Linux. Ich denk mal, dass die Idee ist dann halt, dass du irgendwie so Z-Linux auf deinen Mainframe laufen lässt und da dann deine Geschäftsprozesse halt vom ganz alten Mainframe irgendwie zumindest mal darauf portieren kannst und dann halt zumindest einen Sysadmin findest, der dein Linux betreuen kann. Was ja vielleicht schon nicht verkehrt wäre.
Okay.
Aber ja, sonst, ich meine, keine Ahnung.
Ja,
aber ist lustig.
Oder du sollst halt gleich auf Red Hat OpenShift gehen, weiß ich nicht.
Ja.
OpenShift.
Was kann das? Ja,
das ist Kubernetes. Das ist die Kubernetes-Umgebung von Red Hat.
Warum heißt es nicht Kubernetes?
Weil es
Marketing?
Red Hat OpenShift heißt.
OpenShift. Okay, ist klar. Nee, verstehe ich.
Aber wenn ihr schon immer mal COBOL programmieren wolltet,
oder Geschäftsprozesse habt, die nach COBOL schieben müsst, die immer noch auf COBOL sind, dann kann man das machen.
Kann man machen.
Ja. Gut.
War jetzt, keine Ahnung, habe ich einmal gemacht, COBOL, und war jetzt nicht so prickelnd. Müsste ich jetzt nicht unbedingt wieder tun.
Was auch nicht prickelnd ist, was man trotzdem ab und zu macht, ist FTP benutzen.
Nee.
Nee.
Benutze ich nicht.
Nee, meine ich.
Also ich habe letzte Woche wieder jemanden gesehen, der FTP benutzt hat.
Ich meine, was für alten Leuten hast du zu tun?
Und sie waren doch mehr als 1,50, aber nicht viel mehr als 1,50 von mir weg. Also,
ach so, nicht groß.
Nee. Okay. Also von dem her.
Ja, aber 1,50 klein, ne?
Nee, 1,50 klein waren die auch nicht. Die waren größer als 1,50.
Ja. Im Kindergarten bist du mit 1,50 nicht ziemlich groß.
Die im Kindergarten benutzen nicht FTP. Die wissen gar nicht, was das ist.
Aber COBOL.
Die
sind ja quasi angehende COBOL-Entwickler.
Ja, klar.
Da verdient man am besten, glaube ich.
Ah, nee, ich glaube aber, da sind sie gerade noch Perl-Entwickler. Quasi. Sobald man auf die Tastatur hämmern kann, kannst du quasi Perl programmieren. Ja, was mit mit FTP?
Ist tot. Jetzt.
Nein. Endlich.
Nein.
Ja, weiß was? Ich nicht. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind Perl tot.
Ich habe keine Ahnung. Perl.
50 ist FTP.
Ah, so. Perl. Nee, FTP ist 50. Und ist immer noch da. Aber es fliegt demnächst in Firefox raus, habe ich gehört.
Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Kann schon gut ja. möglich sein. Ja.
Also es ist gekommen, um zu bleiben, oder wie?
Weiß ich nicht.
Ist 50. Vielleicht. Gibt immer noch Leute, die es benutzen. Es wird nicht sterben.
Genau.
Zumindest nicht so schnell. Schade. Okay.
Und was jetzt ja super praktisch wäre, wäre ja, wenn wir das jetzt irgendwie auf unserer Seite nachschauen können. Und ich habe gehört, irgendjemand möchte hier ein Pull-Request-Merchen und
das wäre sehr nice, ja. Könnten wir jetzt einfach kurz in die Suche eingeben, was wir suchen und dann eine Antwort bekommen und nicht scheiße.
Okay, das wäre echt praktisch. Genau, also bisher ist unsere Suche ja so, dass sie einfach DuckDuckGo aufmacht und dir dann was präsentiert. Und wir wissen ja, die DuckDuckGo-Ergebnisse sind manchmal
fragwürdig.
Ja, okay. Genau, nennen wir es fragwürdig. Jedenfalls nicht so prickelnd. Deswegen, weiß ich nicht, habt ihr euch irgendwie hingesetzt und habt was gebastelt mit, wie heißt die Software? Ich hab schon vergessen.
Keine Ahnung. Das eine Ding, das macht irgendwie irgendwas, was die Leute, WebAssembly oder so, die Leute lieben WebAssembly. Ich hab das mal geteasert, wie heißt,
What?
Andra Felix, sag mal, wie das hieß.
Ich Stalk. Hab keine Ahnung, wie das Tool heißt.
Stalk, genau. Stalk. Und das ist quasi eine Volltextsuche, die einen statischen Index benutzt, den es quasi, wenn du was suchst, runterlädst und dann quasi da durchsuchst. Also ein bisschen so wie lokales Elasticsearch in deinem Browser. Und das Ganze runterkompiliert mit WebAssembly. Und die Leute lieben WebAssembly, muss man immer dazu sagen. genau, das als Suche dann, als Volltextsuche. Das heißt, wenn da quasi was eingibt, dann kriegt man auch direkt, wenn man tippt, eine Antwortmöglichkeiten, was man denn sucht. Das ist schon praktisch, wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht. Genau, und das habe ich mal vorbereitet, in die Webseite, in die Binärgewitter-Webseite einzubringen. Und der andere Felix hat es fertig gemacht. das war quasi die Zusammenfassung.
Genau. Hat jetzt jemand auf Merch gedrückt? Hier,
ready hat jemand for auf review? Merch gedrückt?
Noch nicht. Nee, ich mag.
Aber
ich mache jetzt genau. Das mal.
Das Problem ist jetzt noch, dass unsere Seite danach ein bisschen kaputt aussieht, weil irgendwelche CSS-Fehler da sind, ne? Oder?
Ja, aber nur.
Nur?
Nur ein bisschen.
Also, was heißt CSS-Fehler? Ist halt. Das Problem ist, es ist jetzt einfach nur noch so eine Textbox. Also, die Suche früher. Im alten Design war da noch so eine schöne Lupe und man hat sofort gesehen, dass es irgendwie, und die Größe hat gepasst und so. Und wenn man irgendwie in diese Mobile View geht oder das auf dem Handy anschaut, hat das sich halt auch dynamisch angepasst und so. Und jetzt ist das CSS halt so ein bisschen kaputt, weil niemand Ahnung von hat und ich halt auch keine Zeit hatte.
Mhm. Und wir,
CSS ist eh immer so.
Wir können auch gar kein CSS, wir haben überhaupt gar keine Ahnung davon.
Genau, ja. Und es ist jetzt halt gemerged und ihr werdet es dann halt auf der Seite sehen und wenn sich jemand mit CSS auskennt und irgendwie mal eine halbe Stunde oder so sich Zeit nehmen will, das irgendwie zu fixen, würden wir uns natürlich über einen Pull-Request freuen. Ja, also der Felix hier hat einfach mal Arbeit angerissen und mal irgendwie sowas halb fertig gemacht und dann gesagt so, ja, könnt ihr nicht
keine
mal hier
Ahnung. Machen wir den Rest
bitte. Könnt ihr hier nicht mal alles machen und dann so, ja.
Ey, ich habe schon voll viel vorbereitet.
Ja.
Zum Beispiel dieses Tag da in diese Webseite reingemacht, an der richtigen Stelle.
Ja. Das, aber da war dann halt irgendwie noch einiges zu tun, aber jetzt bauen wir halt dieses Search-File, was Stalk da braucht, halt mit einer
GitHub Action,
genau.
Ah, nice.
Dann wird da so ein File generiert, was dann deployed wird Und das wird dann halt lazy geloadet, wenn ihr da...
Wenn ihr tatsächlich was sucht.
Falls ihr jemals was suchen solltet auf unserer Webseite.
Genau. Falls ihr da in dieses Suchfeld...
Ja, ich werde das jetzt für immer benutzen, weil das ist ja die super Zukunft.
Genau. Einfach. Und es ist jetzt live, also ihr könnt das jetzt ausprobieren.
Echt?
Ja.
Krepel.us und go.
Vielleicht noch Force refreshen und dann könnt ihr da Dinge suchen.
Was noch ganz cool wäre, wäre HTTPS für unsere Webseite.
Ist ja da. Du musst bloß HTTPS davor schreiben. Es ist nicht automatisch.
Ja, aber nicht auf krepel.us, Mann.
Ja, pff, wer benutzt doch die Domain?
Ich? Ohne Scheiß.
Ich benutze sie immer.
Dann mach doch krepel.us vor, nach HTTPS bin.
Ja, nee, das können wir nicht, weil das in irgendeinem Cloud-Quatsch drin ist.
Ja, das muss der Mark machen, glaube ich.
Ja.
Weil der irgendwie. Nee. Ja, ich werde.
Ist so, wirklich.
Ja, das ist nur ein Redirect. Krepel.us ist nur so ein Redirect, den der Mark macht.
Der irgendwie läuft auch und keiner weiß genau, wie das funktioniert, außer der Mark, weil der hat es gemacht.
Ach so.
Ja, ich werde ihn mal an.
Oh, ist das nice. Oh Gott, so gut einfach. Die Suche ist Hammer.
Mhm.
Ich liebe die Suche.
Genau. Und jetzt neu.
Ja.
Mit Suche.
Suche. Filtering-Ergebnisse.
Ach so, was ich gebaut habe, ist quasi diesen Index so vorzubereiten, dass der irgendwie Sinn ergibt, wenn man den baut. Also man muss dann ein bisschen sich ein bisschen verkrepeln, dass das funktioniert, aber das ging.
Stimmt, was macht dieses Python-Skript eigentlich? Ich habe das einfach nur ausgeführt und es hat halt...
Das Python-Skript bereitet quasi den Index vor und macht den ins richtige Format, glaube ich. Also da habe ich relativ lange dran rumgemacht. Also dass quasi, wenn du nach irgendwas suchst, dass du dann oben den Titel von der Seite hast und in der Mitte dann quasi der Text.
Aha.
Genau, das macht das irgendwie.
Genau.
Ja, klingt also gut. Scheint zu funktionieren.
Mhm.
Ein bisschen unfortunate ist natürlich, dass es jetzt auf, dass das von der commons.binärgewitter.de Domain gesurft wird. Das ist natürlich
man kann ja immer alles haben.
Bei Gelegenheit müssen wir da mal irgendwie
uns es besser überlegen.
Was überlegen, wie wir das mit diesem File-Hosting und so.
Ja, irgendwie müsste das ja auch von diesem.
Das kann doch jetzt alles
Blog
zu mir im Keller,
Idee, ja.
Weil da ist ja jetzt Glasfaser.
Genau.
Ja, das muss ja, nee, also es wäre ja gut, wenn es quasi an der Stelle hängt, wo es auch hingehört, nämlich zu dem Blog und zu den Blog-Einträgen und zu der Blog-Seite.
Ja,
das geht aber
ja
nicht.
Das
Blog.
Das nicht.
Warum geht das
Blog,
nicht?
Das ist nicht so ganz trivial, weil
liegt ja einfach nur auf Heroku und wird gesurft über so einen Cloud-Anbieter. Wir leben ja in der Cloud und bloß Commons und die Stork-Schokoladen-Riesensuche ist lokal, die Hosten ist selber. Die Files, die Commons und die Suche. Der Rest.
Was schon relativ viel ist. Nur der Blog wird halt so komisch gemacht, weil das zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine gute Idee gewesen war.
Es ist einfach eine gute Idee, alles in die Cloud zu legen und sich nicht drum zu kümmern.
Alles bis auf diese ganzen anderen Sachen, die du gerade aufgezählt hast.
Weil es immer mehr wurde. Ja.
Ja, also damals, TM, Opa erzählt vom Krieg, war alles irgendwie auf diesem
Heroku.
Ja. Und ja, dann haben wir halt mal Commons gemacht und das irgendwie nicht auf, ging dann irgendwie nicht auf diesem Heroku.
Ja, doch, wir hatten,
und
wir
dann
hatten
hast
Commons,
du jetzt die Suche
wir hatten ja
gemacht.
Auch diese Cloud Commons Sache, die, wie hieß sie?
Ah, stimmt, ja, ja.
Die waren aber böse, Discuss. Genau, und dann
haben
wir uns zu Recht auch immer wieder ermahnt, dass das ja irgendwie doof ist und dass wir das ja auch selber hosten könnten. Dann haben wir irgendwann gesagt, na gut, ist so. und haben ISO genommen und haben selber gehostet und die Files mussten wir, die MP3-Files und OGG-Files mussten wir schon immer selber hosten. Und jetzt kommt halt das nächste dazu. Und jetzt könnte man überlegen, ob man dann bald mal alles wieder selber hostet. Aber
oder wir nennen Comments um zu Backend.
Ja.
Oder wir scheißen einfach drauf, machen weiter.
Wenn wir schon bei Comments sind und so, ich habe bei Gelegenheit ISO auch geupdatet. Hat vermutlich niemand gemerkt, weil funktioniert genau gleich gut wie
super.
Vorher.
Super.
Schneller,
höher, weiter, keine Ahnung. Ich habe mir das Changelog nicht so genau angeschaut.
Falls jetzt unsere Kommentare nicht gehen, bitte.
Entschuldigung?
Hast du denn nichts gelernt, Mann? Niemals updaten.
Sie funktionieren. Ich habe mir das ja...
Man updatet nur, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert.
Nee.
Doch.
Okay. Überzeugt.
Okay. Dann Gott sei Dank. Hab schon gedacht.
Okay, dann kommen wir zu den News. Oh Gott, die sind alle gelb, die News.
Diese Ctrl-J News.
Ach du Scheiße.
Au, oh, fuck, warte. Das ist so gut. Jedes Mal.
Nein, weißt du, ich mache halt irgendwas und dann, das Ding ist quasi, ich muss dann in dieses Pad zurück.
Ja, ja.
Dann muss ich News markieren. Also ich muss erstmal meinen Mauszeiger wiederfinden. Dann muss ich damit also quasi so rummachen, ja. Dann auf News doppelklicken. Und zwar genau auf die News und nicht daneben. Und dann kann ich Ctrl drücken. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt auch. Das ist nicht so einfach.
Ja, ja, ich.
Wir müssen
da das irgendwie, das muss auch noch besser gehen. Aber ja, wir haben ja nochmal 20 Jahre.
Können wir nochmal drüber nachdenken. Wir können Irkbot machen und es crowdsourcen lassen.
Genau. Das ist halt, ja.
Kommen wir zu den News.
News. Hier, PHP, die besten News. Und zwar dieses PHP-Repo. Ja, bisschen doof gelaufen. Das sind wohl Dinge kompromittiert worden. Und da gab es zwei Commits, die so aussahen, als hätten das Leute gemacht, haben sie aber nicht tatsächlich gemacht. Und
also ja. Ein Problem im Entwicklungsprozess, und, den sie hatten.
Ja.
Oder auf dem Webserver.
Ja, sie
wissen es nicht. Das ist blöd.
Sie wissen es nicht ganz so genau. Also sie sagen hier, we don't know yet how exactly this happened, but everything points towards a compromise of the git.php.net server. Da hat jemand halt versucht, zwei Commits in PHP-Code reinzuschleusen und sie sind halt noch am investigaten, aber sie haben gefunden, dass es eigentlich eine eigene Git-Infrastruktur zu hosten ist ein zu großes Risiko und eigentlich nicht unbedingt, was sie machen wollen. Und sie benutzen jetzt halt ein GitHub-Repository.
Mein Gott.
Was vorher nur ein Mirror war von git.php. Und da könnt ihr dann halt ja auch einfach irgendwie Two-Factor in der Organisation requiren. Und dann ist das eigentlich relativ secure. Aber ist natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen ein Problem, weil es halt immer so, es führt halt dazu, dass sehr zentralisiert Open Source ist halt irgendwie GitHub.
Ja.
Das halt schon.
Das ist nicht gut.
Ja. Git-Hosting ist halt GitHub. Was schon auch. Aber auf der anderen Seite, als PHP-Projekt, deine Core-Kompetenz ist halt irgendwie auch nicht ein Git.
Ich weiß nicht genau, was die Core-Kompetenz von PHP ist, aber ja.
PHP-Code schreiben?
Wäre ich mir nicht so sicher?
weiß ich nicht. Also, ja, doch. Ich glaube, also das neue PHP-Zeug ist ja eigentlich schon ganz geil. Du kannst jetzt auch irgendwie so. Ich glaube einfach so wie in Python kannst du so PHP-S und dann kannst du irgendwie IP und Port angeben und dann wird dein Zeug gesurft direkt von der Kommandozeile aus und so.
Okay.
Das ist schon geil. Kann man nichts sagen. Ja, die machen schon coole Dinge.
Ja. Nee, doch, das stimmt. So ein PHP-Ad-Hoc-Server wäre immer schon ganz nice.
Ja, eben.
Und geht jetzt mit PHP-S oder was?
Ja, ich glaube ab PHP-Version
8.13.4
7, ich würde mal 7 raten, aber ich kann es dir nicht so genau.
Ich mache mal 7.4 an und sehe was ja.
Und dann kannst du irgendwie PHP, ich glaube minus S und dann gibst du irgendwie einen Port an oder irgendwie sagst du irgendwie so localhost.
Du kannst auch PHP minus S sagen, oder?
Ja, vielleicht kannst du auch einfach PHP minus S sagen und dann hast du einen Local Development Server.
Output HTML Syntax Highlighting Source, ne, das hört sich noch nicht richtig an, Mann.
Also.
Minus groß S ist es, groß S.
Aha, ja, Entschuldigung, minus groß S. Also ich habe hier 7.4 und mit 7.4 funktioniert. Und ich meine, das sollen die PHP-Entwickler machen. Die sollen nicht irgendwie ihre Zeit
mit Quatsch vergeuden. Ja, nee, ist cool. Also habe ich jetzt gerade gesehen hier, minus S Doppelpunkt 8001.
Oder ja, also ich meine, ich glaube, die neuen, also ich bin da voll nicht mehr drin, aber ich glaube, so in den neuen PHP-Versionen, da passieren schon immer gute Dinge.
Ja.
Das ist schon nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Das ist schon auch geil.
Ist ja auch irgendwas passiert, aber halt nicht die richtigen Sachen. Das ist ja irgendwann das Problem. Warte, guck mal hier. Dahin, dahin.
Können wir hier ja noch in die.
Ich mach das hier noch mit rein. So.
Ja, genau. Können wir hier ja noch in die Shownotes.
Und dann direkt hier in Production gehen mit dem Ding.
aber wir haben doch gar kein PHP. Wir haben doch Ruby.
Ja, wir nicht.
Aber ich habe doch gar keine PHP.
Ich habe doch gar keine PHP in die Auto.
Wir können das jetzt neu schreiben in PHP. Nein.
Genau, wenn ihr in das dem neuen PHP.
Ihr könnt das schon in PHP neu schreiben, dann maintain ich gar nichts mehr. Sag ich euch jetzt.
Können wir das nicht mal in Python neu schreiben? Dieses Ruby-Zeug ist so furchtbar.
Nee. Ah ja, das stimmt. Ja.
Nee,
dann kann es keiner mehr reparieren.
Das Schöne, das ist echt das einzige Ruby-Projekt, was ich noch mache. Weil auf Arbeit werde ich halt leider nicht dafür bezahlt, Ruby zu machen. Da muss ich immer dieses Python nehmen.
Ja,
und privat habe ich leider keine Zeit mehr, so Projekte zu machen. Und das heißt, Binärgewitter ist echt das einzige Ruby-Projekt, was ich halt so alle halb Jahr mal irgendwie update und mal schaue, was da wieder kaputt gegangen ist, was man ein bisschen nachfixen muss, dass es wieder läuft.
Okay, ich sehe schon. Wir werden da nicht runterkommen von. Na gut.
Nee.
Kommt man denn runter von Ubiquiti, wenn man es schon hat?
Das ist die interessante Frage. Die interessante Frage ist auch, was für Alternativen kauft man sich, falls man sich Alternativen kauft. Vielleicht zuerst noch, was ist überhaupt passiert?
Das wäre eine ganz nette Sache, ja. Das
könnte man vielleicht von vorne anfangen.
Zum Erzähl Beispiel. Mal, ja.
Und zwar hatten sie einen Data Breach.
Ja, was ist ihnen denn gebreached?
Das ist eine interessante Frage. Sie haben irgendwie gesagt, so ein Third-Party Vendor hat irgendwie Zugriff auf Dinge gehabt, die er nicht haben sollte und hat es dann irgendwie exposed. Das war
Januar.
11. Januar, genau. Ich bin mir auch, das können wir jetzt direkt in der Suche, das probieren wir jetzt aus. Hier. Wir haben ja jetzt diese Suche, das können wir hier ja mal schauen.
Die haben wir relativ oft, glaube ich, schon erwähnt. Weil ich glaube, sowohl Marc setzt es ein, als auch ich habe das.
Ich auch.
Ja, genau. Also
fünfmal mindestens.
Mehr, ja. Es muss mehr als fünfmal vorgekommen sein bei uns.
Nö, es ist fünfmal. Ja, also wie gesagt, haben wir es wahrscheinlich schon öfter, aber das ist jetzt quasi, was die Suche
hergibt. Nur fünfmal.
Ja, genau.
Finde ich ja.
Und ist denn hier irgendwas sehr aktuell? Ja, hier. Ubiquiti Hack Unify Dream Machine Pro. Ist das das? Das können wir jetzt. 19.01.2021.
Das nice, man kann sogar draufdrücken, hey, krass.
Ja, diese Suche ist ja.
Hammer!
Das ist ja die Zukunft. Ubiquiti Hack, ja, das hatten wir tatsächlich. Es war im Januar, wo sie gesagt haben, ja, sie sind gehackt worden. Und was jetzt halt rausgekommen ist, wobei man da auch sagen muss, halt eine anonyme Source, das wohl sehr viel mehr gebreached ist und das
viel schlimmer ist als gedacht.
Viel schlimmer ist und es ist auch immer wieder so ein bisschen was rausgekommen wohl. Also sie haben ja zuerst gesagt, so ja, ist alles gar nicht so schlimm und das ist halt eigentlich so ein bisschen das, was halt problematisch ist. Also ich meine, dass man geowned wird und dass mal Dinge abhanden kommen, das kann halt immer passieren. Die Frage ist halt, wie gehen die Leute damit um und wenn ihre Taktik halt ist, einfach so
Salami-Taktik, viel wie möglich, so nach und nach hier.
Ja, das ist halt ungeil. Das ist halt, wenn du halt hinstehst und sagst so, das und das passiert, das und das vermutlich abhanden kommen, wir machen irgendwie das und das, dass es nicht mehr vorkommt, ist irgendwie geiler, als wenn du sagst so, ja, ist eigentlich nichts passiert und dann kommt so raus so, ja, aber das ist noch abhanden gekommen und das ist noch ein Problem und ja, und die Frage ist jetzt halt, kann man guten Gewissens weiter Ubiquiti Zeug einsetzen oder sollte man sich vielleicht mal nach neuen WLAN Access Points umsehen?
Also ich glaube, also nach dem, wie ich das verstanden habe, ist es eigentlich alles nicht so schlimm, wenn du nicht diesen Cloud-Scheiß benutzt, sondern das einfach nur lokal benutzt, oder?
Ja, Ja, das
Und die Hardware so ist ja prinzipiell in Ordnung.
Wobei sich natürlich,
habe ich mir sagen, dass von
sie drängen dich natürlich jetzt immer mehr dazu, diesen Ubiquiti Cloud Account zu machen.
Sollen sie einfach aufhören damit?
Was ein bisschen doof ist. Und wir hatten, glaube ich, auch irgendwann mal berichtet, dass sie irgendwas eingeschaltet haben auf den neuen Firmware-Sachen, die dann auch Daten mit in die Cloud geben über dein privates Netz, was auch nicht so cool ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das wieder ausschalten kann. Ich hatte dann eine Weile nicht mehr die Firmware geupdatet. Also ja,
da merkt man es einfach nicht.
Ja, updaten. Also es waren schon so ein paar, sie waren echt richtig cool und jetzt sind sie so,
Stimmt, und da war doch letztens, wenn du den Controller geupdatet hast, dass sie ziemlich groß Werbung für ihre eigenen Produkte auf deinem Controller gemacht haben. Okay. Also ging es dann halt so auf deinen Controller und dann war halt irgendwie, sag ich mal, ich glaube knapp 30% war halt irgendwie so ein Banner, was dann irgendwie Werbung für andere Ubiquiti-Geräte Werbung gemacht hat. Was halt auch so eher ungeil ist und sie haben es dann, glaube ich, wieder zurückgerollt und gesagt so, ja.
Sie sollen einfach aufhören, Scheiße zu machen.
Genau, und die Frage ist halt, was nimmt man sonst?
OpenWRT, oder?
OpenWRT? Aber was für
ja, eine? Ja, du willst ja ein SDN haben. Ja, also du willst ja eigentlich zentrale Stelle haben, mit der du dann alle deine WLAN-Dings siehst und noch am besten die Switche und alles konfigurieren kannst. Und das ist schon was preis-leistungstechnisch bei Ubiquiti einfach super funktioniert.
Was mit TP-Link, die haben doch auch irgendwie jetzt so, ich weiß nicht, wie gut das Zeug ist, aber die haben auch irgendwie jetzt so ein ähnliches Device wie dieses Cloud-Link von Ubiquiti und die haben wohl auch irgendwie, aber ich weiß halt echt nicht, wie gut die WLAN-APs und so sind und wie gut das Software-Zeug ist. Es ist sicher nicht so shiny, aber jetzt so für Home-Use oder so, genau. Small Enterprise.
Also falls irgendein Hörer da draußen mehr Insights hat, kann er ja gerne mal mit in die Kommentare schreiben. Ansonsten, also ich bin bisher auch bei den Ubiquiti noch dabei, die immer einzusetzen und sie auch zu empfehlen und tatsächlich woanders zu verbauen. Weil wie gesagt, wenn man die Cloud-Sachen, also wenn man diesen Cloud-Account eben nicht einrichtet oder ihn zur Einrichtung einmal nimmt und danach deaktiviert, finde ich es immer noch okay genug oder habe ich noch nichts Besseres gefunden? Ist mir noch nichts über den Weg gelaufen oder hat was empfohlen, was jetzt besser wäre, besser einzurichten, schnell zu handeln und eben dann nicht mehrere Zehn. Klar, du kannst ja auch irgendwie, keine Ahnung, zu Cisco oder sonst wo hingehen, aber das ist ja auch nicht die Lösung und die haben auch andere Probleme. Also von dem her, ja, wie Teufel mit dem Belzebub austreiben oder so, das bringt ja auch nichts. Dann doch lieber bei dem preis-leistungstechnischen Ubiquiti bleiben. Aber bringt mich jetzt ein bisschen zum Denken. Vorher hätte ich es uneingeschränkt empfohlen. Jetzt so ein paar Schritte in die letzten Monate haben gezeigt, naja, ist nicht alles Gold, was glänzt, ne?
Ja, sie haben irgendwie in den letzten paar im letzten Jahr oder so haben sie es schon so ein bisschen nachgelassen. Das ist halt die Frage, was wären denn Alternativen?
Vielleicht kommt jetzt mal eine Alternative langsam hoch, die sich quasi aus diesem Gap, dieses Gap sieht als ihre Chance. Wäre natürlich schön.
Genau. Also eben, was ich so dann so gesehen habe, was Leute empfohlen haben, wo ich aber halt echt auch keine Erfahrung habe, ist halt das TP-Link-Zeug. Die haben irgendwie diesen Omada Controller und den gibt es halt auch irgendwie so als Hardware Nupsi, wo du dir halt hinstellen kannst, wo das gleich drauf läuft, wenn du das willst.
Okay. Na gut.
Genau. Und dann kannst du dir irgendwie diese TP-Link
keine Ahnung, WLAN Access Points braucht man, damit man da irgendwie noch so ein extra Management-Dingi braucht.
Schon bei 2 willst du das haben.
Ich weiß nicht, wie oft stellst du denn was an deinen WLAN Access Points um?
Ne, ist es einfach, ich habe, wie gesagt, ich habe 4 hier in dem Haus und noch welche in einem anderen Haus. Du siehst hier an einer Stelle kannst, wenn du einen neuen hinzufügst, steckst du ihn einfach rein, sagst hier, nimm ihn, übernimm ihn und funk gleich alle SSIDs, die du konfigurierst, mit rum und musst halt nicht auf irgendeine Management-Oberfläche gehen, irgend so ein Webding, wo du erst irgendwie zigtausend Einstellungen machst, sondern steckst es an, sagst übernimm und er legt halt los. Ja, und dann kann ich auch drei andere wieder rausschmeißen und vier neue reintun. Und das ist halt null aber, Aufwand.
Nee, meine Frage ist eigentlich, wie oft das passiert? Also man muss ja quasi mal überlegen, wie oft man solche Features nutzt. Wenn man es quasi einmal zum Einrichten benutzt, ist nett. Aber da kann man sich überlegen, ob man sich die 15 Minuten gibt.
Ja,
nein. Nee, okay, nee, das ist fair, okay.
Also wie gesagt, ich hab letztens nur so einen neuen Wave 2 reingesteckt und gesagt, hier, nimm mal und das ist schon einfach gut. Und wenn ich das im Nachbarhaus sozusagen auch mache, ja, habe ich eine WLAN-Brücke hin und da sehe ich auch die Access Points und da kann ich dann auch einfach draufklicken und sehe, wer verbunden ist und kann Dinge einstellen. Das ist an einer Oberfläche.
Ja, okay, also wenn man ein Nachbarhaus hat, ja,
ja.
Dann kann man vielleicht schauen.
Also ja, ich glaube, der Use Case ist schon so, ich sag mal, 3+ WLAN-Access Points. Ja. Unter 3 WLAN-Access Points. Ich meine, 2, ja, gebe ich dem Felix, glaube ich, recht, dass du das vermutlich selten genug machst, wenn du nur 2 hast. Aber sobald es dann halt, ja, du hast irgendwie da noch einen WLAN-Access Point und irgendwie dann maintainst du noch für andere Leute ein paar WLAN-Access Points irgendwo. Und wenn du das halt alles von einem Ort aus machen kannst, dann willst du das schon haben.
Yep. Ja, und wenn sich tatsächlich, also was ich halt immer sehe, ist quasi, da muss sich irgendwas ändern oder du musst quasi irgendeinen Grund haben, irgendwas zu tun, weil ich habe jetzt quasi die letzten 4 Jahre oder sowas an diesem WLAN-Access-Point nichts mehr gemacht und ich habe den umgezogen in eine andere Wohnung. Ja, das ist quasi, es hat dann, ja, schon. Also muss man natürlich immer updaten und so, aber
ja, das, genau, geht halt auch eine Stelle, klickst so Updates, Rolling Updates und er nimmt den ersten, macht ein Update, nimmt ihn wieder rein ins Netz, geht zum nächsten, macht das Update, legt ihn wieder ins Netz, also. Und es ist natürlich schon schön, wenn du einfach vom Landsitz zum Herrenhaus gehst und die ganze Zeit Internetverbindung hast und schon roamst, ne? Also nimmt dich halt einfach immer mit. Du verbindest, kannst die ganze Zeit Video gucken, flüssig, weil du roamst halt von einem Access Point zum nächsten. So wie du es halt haben willst.
Ja. Nee, ist schon cool. OpenWRT kann das jetzt, das hatten wir irgendwann mal auch, oder? Das kann es jetzt auch.
Aber du brauchst halt eine zentrale Instanz, die das managt, sonst geht's halt nicht.
Ich glaube, weiß nicht genau, wie das da funktioniert.
Ja, du könntest bestimmt auch irgendwie so, dass sie sich untereinander mit irgendwie so einem Konsens, so ein Raft, irgendwas und dann werden irgendwie Leader elected und keine Ahnung, aber es ist vermutlich ist die Frage, ob du das machen willst oder ob du einfach zentral halt sagst, hier, ich habe jemand, der das tut.
Okidoki. Ja. Also, wie gesagt, würde mich mal interessieren, wenn jemand was anderes einsetzt, außer Ubiquiti, wie gut das alles funktioniert. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwas wechseln
willst? Nee, also ich habe da jetzt einiges an Geld reingesteckt. Das ist jetzt eher der nächste Aufbau, würde jetzt mehr Switche von der Firma mit benötigen und da ist jetzt schon die Frage, wie viel Geld steckt man da jetzt rein, welche Sachen kauft man und kauft man die wirklich oder nimmt man da dann doch was anderes? Ja.
Mhm.
Gut, dann OpenSSL. Ein bisschen schneller machen, hier ist schon 22 Uhr, ich muss ins Bett.
Gott.
OpenSSL ist kaputt.
Mal wieder, ja, wunderbar, nichts Neues.
Surprise. Nee, es war, anscheinend ist das immer so vor, denn da kommen wir nachher gleich dazu. Das können wir hier dann vorziehen. Vor jedem FreeBSD-Release ist es so, dass OpenSSL noch sagt, so ja, wir haben aber hier noch super kritische Lücken. So auch dieses Mal. Gibt hier zwei Security Issues, die mit high gerated sind. Ja.
Muss unfortunate. Man was tun, oder was?
Das ist unfortunate, ja, man sollte OpenSSL updaten. Ja.
Schon wieder updaten.
Hast du dein freie SSL schon geupdatet?
Genau, du solltest, glaube ich, mindestens OpenSSL 111K.
Ja. Wir haben auch ein bisschen Angst vor großen Zahlen, oder?
Dafür machten sie Buchstaben hinten
dran. Dann haben wir Buchstaben hinten dran, ja. So, oh nee, Zahlen sind, wenn die groß sind, ist schwierig, aber wenn die Buchstaben hinten dran haben.
Aber dafür weißt du, oder irgendwie hier OpenSSL 111A ist älter als 111K.
Ja, es hätte es auch mit 112 machen können.
Nein.
Ja.
Das ist jetzt quasi.
Nein.
Es ist auch andere Zahlen hochzahlen.
Das ist eine große Zahl. Aber praktischerweise hier dein Tipp, mir nicht updaten, wenn ihr noch auf OpenSSL 102 seid, seid ihr nicht impacted. Zumindest bei der einen Lücke, ich weiß nicht, bei beiden. Also, entweder ganz neu oder irgendwie genug alt. Eins von beiden. Und dann, wie ich schon gespoilert habe, FreeBSD 13 ist da.
Yay.
Wir haben ja auch schon darüber geredet hier, die neue Architektur, die Tier 1 geworden ist, hier ARM64. Das heißt, ja, bisschen mehr garantieren, dass Dinge auch tatsächlich funktionieren, was eine gute Sache ist. Sie haben BSD-Grab und auch sonst natürlich irgendwie neue Version von OpenZSH und so.
Schön.
Und wie wir auch schon drüber geredet haben, WireGuard jetzt nicht drin und halt irgendwie ganz viele Fixes und Zeug.
Toll. Alles super viel besser.
Super viel besser, höher, schneller, weiter. Ich habe noch nichts geupdatet, bin ich leider noch nicht dazu gekommen.
Du musst updaten.
Ja, mache ich vielleicht dieses Wochenende. Werden wir sehen.
Gute Entscheidung.
Lassen wir uns überraschen.
Okay, weiter, genau, oder?
Weiter. Hier, iCam, Webcam, die menschliche Augen nachahmt. Was ist das?
Was? Okay. Wir hätten das nach vorne gezogen.
Ja, das war hier irgendwie kaputt gegangen, als ich das andere...
Ja, erzähl also, mal, was ist ich das? Habe von meiner iCam erzählt, ja, diese perfekte Webcam, ja. Gibt es jetzt eine zweite, neue Generation. Und zwar die iCam, die aussieht wie ein menschliches Auge.
Auge des Saruman, oder...
Nee, wie ein menschliches Auge, so ein Auge. Klick einfach mal drauf, ja.
Warum?
Yep. Warum nicht?
Nein.
Also die Idee ist es wohl, dass du dich von deiner Webcam, wenn die quasi so da ist, dass du dich von der nicht so wirklich beobachtet fühlst. Aber wenn das ein menschliches Auge ist.
Also ich will nicht vor meinem Computer sitzen und mich beobachtet.
Ja, aber das passiert ja gerade. Das passiert ja gerade, wenn du deine Webcam hast, ja, und darauf spielt es quasi ab, ja. Dass das quasi, dass so ein menschliches Auge quasi, also deine Webcam quasi wie ein Auge ist, was sich die ganze Zeit anschaut, und das ist einfach super creepy. Und wenn du das quasi mit einem menschlichen Auge zeigst, dann hast dann du diese Creepiness.
Also ich bin dabei irgendwo einfach nein.
Nee, ist nicht okay.
Ja.
Nicht okay.
Nein, danke.
Ja, natürlich ist es nicht in Ordnung. Und das ist genau das Problem, ja. Webcams sind böse.
Genau. So, ich schalte mal meine ab, damit deswegen, ihr mich mehr seht hier.
Ja, genau. Das ist nämlich so creepy, wie so ein creepiges Auge, was sich die ganze Zeit anschaut. Also, es ist schon echt gut gemacht, wenn du mal aufs Video klickst. Das ist schon
nice. Es gibt noch ein Video?
Ja, ganz unten.
Ja, man gibt ein Video. Und das ist schon echt weird, hey.
Nice.
Okay, sehr schön. Nee, brauchen wir nicht. Will ich nicht. Diese iCam.
Nein.
Das ist auch nichts, was du kaufen
Gott sei
kannst.
Dank.
Das ist mehr so ein Kunst.
Das ist Kunst. Kann das weg oder ist es Kunst?
Ja, aber das ist Kunst. Na gut, dann seid ihr nicht von der iCam überzeugt. Nee. Davon bestimmt aber von Google, dass Google gegen Oracle gewonnen hat.
Das ist plus eins und like, genau. Der Rechtsstreit hat sich ja jetzt auch über 10 Jahre hingezogen.
dass Oracle sozusagen Google wegen Android verklagt hat, weil ja Android da die Java-APIs verwendet und das fanden sie irgendwie nicht lustig. Da wollten sie gerne Geld sehen. Und jetzt hat der irgendein Gericht, weiß ich, der oberste Gericht, der Supreme Court in den USA gesagt, ja, nö, ist halt nicht so. Finden wir gut. Also,
schön.
Ich meine, es gibt Leute, die finden es nicht so gut, weil Google jetzt noch mächtiger wird, aber ich meine, Oracle ist einfach keine nice Firma. Und das finde ich auch gut, dass die sozusagen jetzt nicht Java noch mehr als ihr Eigentum betrachten können, als sie das sowieso schon machen. Wenn da einer nur die APIs benutzt, dann ist es halt schon nochmal was anderes.
Stell dir vor, sie hätten Windows Phone verklagt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Initial Release war Oktober 2010 und Final Release war Juni 2015. Das heißt, Windows Phone gab es weniger lang, als dieser Rechtsstreit gedauert hat.
Tja, so ist es manchmal.
Schon ganz, ganz lustig.
Ja, also es wären irgendwie, sie wollten irgendwie, Oracle wollte irgendwie 9 Milliarden Entschädigungszahlung haben.
Ja, und Google wollte einfach nicht
genau
zahlen.
Und
verrückt.
Google hat gerade gesagt, nee, wir zahlen 0 Euro.
So, im Nachhinein haben sie jetzt auch noch gesagt, sie wechseln auch noch ihre Business Intelligence oder irgendwelche Software von Oracle nach SAP. So Google nach dem Motto, fuck you Oracle, jetzt hast du uns lange genug geärgert, jetzt ärgern wir euch auch nochmal so einen obendrauf. Naja, gut.
Genau. Was auch gut ist und auch irgendwie mit Android zu tun hat, ist Rust. Und zwar
Rust, ja, ist überall, oder?
Rust ist überall, Rust ist gut, Rust ist toll. Ja, Google hat das Android Open Source Project für Rust geöffnet.
Okay, das heißt, ich kann jetzt Rust-Code schreiben und den auf Android bringen, oder wie? Oder demnächst?
Ich glaube, das ist so die Idee. Also du konntest ja schon
mal.
Genau, du konntest ja schon immer dieses wie hieß denn das, wenn du direkt C++ aus Performance-Gründen und so auf deinem Phone laufen, das konntest du ja schon immer. Du konntest irgendwie so C und C++-Code machen auf deinem Phone, wenn du halt irgendwie so spezielle Performance-Anwendung gehabt hast. Und ja, aus den gleichen Gründen wie überall sonst haben sie sich halt gedacht, so, es wäre halt eigentlich ganz cool, das dann nicht mehr in C oder C++ zu machen, sondern halt einfach direkt in Rust. Und das kommt jetzt wohl.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mehr Rust.
Mehr Rust, mehr gut.
Gut. E-Commerce ist besser für die Umwelt, das verstehe ich jetzt nicht so richtig.
Also, pass auf. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass E-Commerce besser für die Umwelt ist, anstatt stationärer Einzelhandel. Im Auftrag von Amazon.
Gut. Okay.
Haben Sie, und das ist echt so eine News, und du denkst so, ja, okay, guck mal, was da drin steht. Im Auftrag von Amazon. Na gut, dass die quasi, dass diese amerikanischen Wissenschaftler herausgefunden haben, im Auftrag von Amazon, dass Amazon besser ist für die Umwelt als nicht Amazon. Naja.
Sind das die gleichen Wissenschaftler, die herausgefunden haben, dass Unions keine gute Idee sind für Amazon-Worker? Oder
ja, wahrscheinlich.
Ist das so, ja, auch sponsert bei Amazon?
Ja, wahrscheinlich. Also deswegen quasi diese Studie quasi mit einem Grain of Salt vielleicht nehmen und mal. Also das Problem ist quasi, solche Sachen nachzuvollziehen, natürlich als Laie quasi nicht möglich, und jetzt müssen wir quasi hoffen, dass dort irgendwelche Studien gibt, die das entweder bestätigen oder widerlegen oder irgendwas. Aber das
ist schon schwierig, wenn das halt gesponsert von
irgendjemand muss es,
von dem größten Online-Retailer der Welt.
Irgendjemand muss die Sache ja sponsern. Alleine machen Wissenschaftler das ist auch nicht. Die müssen ja auch von irgendwas leben.
Ja, die EU könnte das zum Beispiel sponsern. Und dann könnte man irgendwie davon ausgehen, dass da irgendwas, ja, also. Außer quasi, ob die EU eine gute Sache ist, wenn du das quasi von irgendwelchen Wissenschaftlern gesponsert versuchst rauszufinden zu lassen.
Kannst die EU ja mal fragen, ob sie das machen. Okay.
Ja, genau. Es gibt ja immer wieder solche Dinge. Genau, also die sagen quasi, weil das ja quasi erstmal zu diesen Stores gebracht werden muss und dann müssen die Autos hin und her fahren und die müssen ja ein ganzes Stück fahren und bla bla und verbrauchen ja auch alle irgendwelches Benzin. Es ist quasi besser, wenn du es direkt mit so einem Transporter zu den Leuten bringst.
Vielleicht.
Und zwar irgendwie 2,5 mal besser. Mhm.
Und das Einzel-Einpacken?
Nee, schlechter.
Das Einzel-Einpacken ist unter den Tisch gefallen, oder?
Die sagen, wahrscheinlich, weil das ja auch verpackt werden muss, damit es zu den Stores kommt.
Ja, ist aber eine andere Verpackung. Na gut. Jedenfalls haben die das so rausgefunden. Ja,
die haben es herausgefunden.
Wird schon stimmen.
Also, willst du dir jetzt hier?
Ja. Ist halt schon so.
Nee, ist biased, ist okay. Muss man halt wissen.
Genau, ich denke, ist biased. Ja. Müsste man sich jetzt halt irgendwie genau anschauen, was die. Also ich nehme an, die Rechenbeispiele und so, die stimmen schon und die Takeaways irgendwie mit den Einschränkungen und wenn du das halt so betrachtest, wird vermutlich schon so sein. Aber die Frage ist halt so, ja, wie gesamtheitlich. Und wie realistisch ist das betrachtet worden?
Also das Ding ist quasi, wenn wir noch nicht das mal die Zeit haben, unser scheiß CSS in einen Blog zu fixen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir dann diese Studie quasi genau anschauen, um zu gucken, ob die da irgendwie plausibel ist.
Ja, natürlich nicht.
Einfach nicht.
Ja.
Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen.
Ja.
Mal weiter.
Genau. Und zwar mit Git. Wir alle lieben Git. Git's toll. Git hat euch die Suche gebracht. Da haben wir haben wir Git Commits gemacht und dann gemerged und so. Und die FreeBSD-Leute, nicht nur haben sie dieses neue FreeBSD 13, sondern sie haben jetzt auch dieses Git.
Gott, die sind auf C-Git gewechselt. God damn it.
Ja.
Ich hasse C-Git so sehr. Ich habe das auch für mein eigenes Zeug. Ich hasse es so sehr, dass ich einfach raus wie Kotze.
Ja, aber warum hast du das für dein eigenes
Zeug? Ja, ich weiß nicht, weil ich dumm bin anscheinend.
Du bist so ein Opfer.
Ich bin einfach ein super Opfer, ey. Ohne Witz.
Super Opfer. Nee, es gibt dieses Git-T oder dieses,
das andere? Es gibt ein paar Alternativen, die besser sind, ja.
Ja, das ist super easy zu hosten, das ist ein fucking Go-Binary, was du irgendwie doppelklicken musst. Und dann hast du einen Git-Server mit einem nicen Interface. Und irgendwie, du kannst da Two-Factor einfach so einstellen und so ein Blödsinn. Und nicht irgendwie dieses, also, ja, nee, C-Git geht halt echt nicht. Und ich weiß auch nicht, warum sie C-Git genommen haben.
Ja, das ist einfach so.
Weil sie einen hatten,
und die Sache
das
ist ja quasi
hat.
Ja, genau, der eine.
Also
halt.
Das Ding ist quasi, ich sag's nicht oft, ja, aber Nano ist quasi eine bessere Software als dieser scheiß C-Git-Müll. Und weißt du warum? Nano kann Syntax erleichtern. Und das Ding kann fucking gar nichts. Gott, ich hasse es so sehr. Einfach,
ja, nee, gebe ich dir komplett recht, C-Git kann sterben gehen. Das ist einfach, ekelhaft, diese Software. Aber ist natürlich cool, sie haben jetzt ihre, also, und fairerweise muss man sagen, ne, sie sind von irgendwie SVN jetzt endlich mal bei Git. Es geht halt alles ein bisschen länger, und es ist schön, dass jetzt zumindest überall, also Source haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Es war vor 2 Monaten, glaube ich, dass sie auf Git geswitcht sind und jetzt sind sie halt für den Portstree auch auf Git geswitcht,
schön.
Und jetzt ist der letzte Grund, warum ich irgendwie SVN benutzt habe, weggebrochen und ich bin nicht unglücklich darüber.
Sehr schön. Endlich, SVN ist tot, weil FreeBSD.
SVN ist tot. Ja, zumindest für mich. Wenn ihr immer noch SVN benutzt, dann mein Beileid.
Mhm. Gut, ja. Die Franzosen.
Also nochmal, Syntax-Highlighting, C-Git kann Syntax-Highlighting, aber einfach so super retarded. Sieht einfach scheiße aus. Ja, es sieht einfach richtig kacke aus. Und macht auch keinen Spaß darin, irgendwas zu machen. Nee. Und du kannst auch nicht anständig durchsuchen und alles.
Ja, wir haben es verstanden, ist nicht schön.
Nee, ja, aber was man immer machen kann, ist das Git-Repo einfach klonen und dann kannst du irgendwas benutzen.
Ja.
Das ist quasi nur, wenn du diesen Viewer einmal hast. Ja.
Oder man kann halt, wie der Felix, sagen, das ist super scheiße und dann trotzdem C-Git verwenden. Das ist halt, wie soll ich sagen, dumm. Das Fachwort, was Experten dafür benutzen, ist, glaube ich, dumm.
Ignorant vielleicht einfach.
aber
ignorant meiner eigenen Meinung gegenüber. Ja,
ja. Also ich kann dir wirklich irgendwie so Git-T oder so, das ist halt echt ein Go-Binary, was du doppelklicken kannst.
Das ja, das Ding ist ja quasi, Aufwand. Das kannst du schon aber alles machen, aber du musst dich halt drum kümmern, dass das ganze scheiß Zeug zu migrieren und so. Hä?
Git
ja, musst du machen.
Git push minus minus mirror.
Ja, ja, genau,
so.
Aber für die ganzen scheiß Repos, die da halt jetzt bei mir drin sind, sind irgendwie 15 oder so. Und, aber die Sache ist ja quasi immer, kann ich nur dazu sagen, ja, wenn wir es noch nicht mal schaffen, fucking CSS in unserem Blog zu reparieren, wie soll man dann irgendwas in dem
ja,
in der kompletten Zeit hinbekommen?
Ich meine, wenn du jedes Mal bisschen Augenkrebs hast, wenn
ich meine, man geht klonen, das ist ja, was ich gesagt habe.
Wenn du das, ja, nee, setz dir das mal auf, das lohnt sich echt. Also ich
könnte es schon enablen und alles, also es ist quasi komplett, das ist schon fertig, ja, aber es muss man halt machen.
Ja, also es lohnt sich wirklich. Also,
so.
Ja, ich mach das, also ich habe ja, ich habe eine Git-T-Instanz und ich, also, top. Würde ich nie mehr zurückgehen. Aber ja, ich meine, kannst das natürlich auch falsch machen, wenn dir das Spaß macht.
Ja, dann mach ich so.
Okay.
Machen wir weiter.
Schnell weiter.
Die Franzosen.
Hier, aus der Kategorie überhaupt nicht überraschend. Diese herzigen, tollen Boston Dynamic Roboter sind jetzt erstmals halt in
im Krieg.
Combat-Szenarios, also in Kriegsszenarios aufgetaucht. Dann ging so ein Research-Spot von der irgendwie so Militäruniversität, keine Ahnung was, von Frankreich. Und da tauchen diese Roboter jetzt auf. So ein,
was würdest du mir sagen, die tanzen da nicht einfach nur? Sondern die sind dafür gebaut worden für Militäreinsatz.
Genau.
Das ist aber jetzt absolut überraschend.
Nein, doch. Oh, was?
Oh.
Aber doch nicht hier. Ja. Genau.
Ja.
Bisschen traurig.
Ja, war zu erwarten. Aber ja, traurig. Gut.
Ja, ja, war klar.
Nein, Boston Dynamics war immer eine Militärfirma. Das ist nichts zu erwarten. Das war quasi Anfang an, warum sie quasi Zeugs gebaut haben.
Aber nee, ganz viele, gerade so in unseren Kreisen, werden dann halt so Videos geteilt von diesen tollen, wie sie irgendwie...
Tanzenden
Roboter und so, oh, geil und so. Und so, hä? Das ist halt...
Ja, technologisch ist es interessant, aber es ist halt für den
ja,
Krieg.
Ja, man kann... Ich meine, man kann schon Waffen geil finden, aber würde ich jetzt nicht so rumlaufen und irgendwie das anderen Leuten aufdrücken. Okay. So, ich glaube, sowas, was man für sich behalten kann. Wenn man das geil findet.
Ja. Aber wenn man Boston Dynamics ist, dann redet man natürlich lieber über die Sachen, die lustig sind und die Leute gut finden, als Krieg.
Ja.
Wofür es eigentlich gedacht ist.
Aber es ist halt genau nur für Krieg gedacht. Also ich meine, das ist auch... Ja, lustige Dinge machen kann, so, ja.
Deswegen geschenkt. Werden die auch in USA an Law Enforcement verkauft.
Mhm. Ja, ja, das ist halt, ja, ja, richtig mit Anlauf.
Krieg auf die Straße halt.
Und das muss man nicht unbedingt, also, finde ich jetzt so meine Meinung, aber muss man es nicht unbedingt unterstützen. Auch wenn das, also ich meine, ich weiß nicht so genau, Atomwaffen sind irgendwie technologisch auch interessant, aber ist es deswegen eine gute Idee? Muss man das deswegen unterstützen und cool finden? Ich weiß ja nicht.
Relativitätstheorie war auch eine coole Sache. Aber eigentlich sollte man das auch unterstützen. Aber es hat diesen Nebeneffekt. Aber da war es quasi der primäre Effekt.
Ja, aber
das war
das
Thema.
Du schweißt ab. Komm, lass es mal weitermachen. Das ist
anyhow
nichts.
Komm, lass mal.
Genau, hier.
Okay, hier. Security, ULs. Security.
ULs sind eine gute Sache. ULs finden wir gut. Außer?
Genau. Allow arbitrary URLs, expect arbitrary code execution. Das ist der Blogpost, in der das zeigt so ein bisschen auf, dass wenn du von deinem Computer URLs öffnen lässt, also in deiner App oder so, dann hast du quasi immer das Problem, dass du Code Execution zulässt. Und der beschreibt es so ein bisschen, zeigt die ganzen Schwachstellen auf, die gefunden wurden in der letzten Zeit. Zum Beispiel hier Nextcloud, Telegram, VLC, LibreOffice, Mumble, Bitcoin, Wireshark und WinSCP als Bonus-Vulnerability. Ist ein bisschen erschreckend, aber auch nicht so wirklich überraschend. Quasi dieses OpenURL als Feature zu haben, ist ja, muss man gut aufpassen, was man dort tatsächlich zulässt. Genau, das war quasi eins. Das heißt, wenn ihr quasi eine Software habt, wo ihr den Nutzer URLs öffnen lässt, dann beziehungsweise halt auch so auf einer Webseite, wo du irgendwo drauf drückst, dann öffnet es quasi in einem Tool, dann müsst ihr da gut schauen, was ihr zulasst. So, das war quasi das. Padfone, das ist wieder da. Haben wir darüber geredet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ein neues Padfone, und zwar das Motorola Moto G100. Mhm. Und das ist quasi der logische Nachfolger vom Padfone. Ich habe es nur verlinkt, weil ich es einfach nice, weil ich das ursprüngliche Padfone einfach so nice finde, beziehungsweise dieses eine Video von dem CEO, oder was ist der CEO von Asus oder so? Ja. Der mit diese viel zu großen Klamotten anhat und dann dieses Padfone vorstellt, und jetzt so vollkommen überzeugt von dem Crap, den sie da zusammengebaut haben. Ja. Gibt es jetzt was Neues von Motorola? Fand ich sehr schön.
Ja, geil.
Ist das ein Pad? Ist das ein Phone in a Pad?
Padfone. Ja, aber wir reden immer noch davon. So. Nvidia baut keine Phones, aber viele andere Sachen.
Ja, Nvidia hat ja ARM gekauft. Haben sie ARM gekauft?
Ja, haben sie gekauft, sind sie schon überall durch, genau. Weiß ich gar nicht. Egal.
Mhm. Überraschend, nicht wirklich überraschenderweise. Benutzen sie jetzt quasi ihre neu gewonnene Power, um ARM-Prozessoren für Supercomputer zu bauen. Und zwar zusammen mit dem Nvidia-Chip natürlich, dass sie diese superschnellen Rechending machen können, plus ein ARM-CPU daneben drauf für Supercomputer. Ist nicht so wirklich überraschend, aber ist quasi passiert. Sie haben jetzt quasi den vollen Satz an solche Sachen zum Abgeben. Ja, das ist quasi nur als Side Note, dass Nvidia was mit ihrem ARM-Portfolio jetzt auch anstellt, tatsächlich.
Nice.
Ja, ganz nett. Keine
Mehr Ahnung. Supercomputer finden wir super.
Ja, super schnelle Supercomputer. So, was haben wir hier?
Hier, wir haben Ctrl-J-Themen.
Ach du Scheiße.
Ja, dann erzähl uns mal was.
Jo.
Genau, ganz kurz nur. Ich habe auch wirklich nicht viel dazu zu erzählen. Aber ich habe mir ja so ein Bike gekauft. Und
warum machst du sowas?
Weiß ich nicht, um rauszukommen, glaube ich. Aber viel interessanter ist ja dann, man muss das ja irgendwie tracken und quantifizieren. Und dazu braucht man... Nein, muss man absolut nicht.
Aber man kann.
Man kann, und dafür gibt es halt Apps. Und scheint wohl so die zwei Haupt-Apps, die fürs Fahrradfahren so hergenommen werden, sind entweder Komoot oder Strava. Ich habe die irgendwie...
Absolutely proprietary.
Ja, genau. Und ich habe die irgendwie beide mal ausprobiert und gerade so Strava ist halt irgendwie auch voll das Social Media Network, keine Ahnung was mir so ein bisschen so, ich will halt sehen, wie weit und wie lang und vielleicht wie viele Höhenmeter das waren. Mhm. Und damit hat sich's dann auch, und ich will nicht irgendwie noch Fotos hochladen und das mit
Warum
der Welt
nicht?
Sharen und irgendwie...
Du hast doch bestimmt voll viele Fotos gemacht, während du Fahrrad gefahren bist.
Ja, genau. Du merkst selber, wo das Problem ist, ne?
Ja. Also, wenn du nur dieses als Feature benötigst, dann habe ich da was für dich.
Ha!
Es gab nämlich damals MyTracks von Google. Das haben sie natürlich gekillt, wie quasi 80%
alle
ihrer Tools und Sachen, ja. Es gibt eine neue Implementierung davon, die nennt sich OpenTracks, gibt's bei F-Droid. Und es kann quasi die Sachen, die du brauchst, es kann quasi anzeigen, wo du lang gefahren bist, nimmt so Höhenmeter auf und quasi Zeit, wie lange und so weiter und so fort. Und kannst es dann abspeichern und als GPX irgendwo hinlegen.
Nice.
Und das vielleicht ist es genau das, was du haben willst. Also ich habe das benutzt eine ganze Zeit lang, weil es funktioniert und das, ja.
Das
und genau, du hast dann quasi auch eine Integration in OpenStreetMaps, das heißt, du kannst dann auch da auf der Karte sehen, wo du lang gefahren bist.
Ja, das sieht tatsächlich genau nach dem aus. Aktuell benutze ich Komoot, was auch, aber eben ehrlich gesagt mir auch noch eher so ein bisschen viel Social Media Aspekte hat, was ich irgendwie gar nicht so interessiert bin. Von dem her, dieses Open Tracks sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wird es noch aktiv entwickelt? Ja, sieht so aus, ne? Letztes Release, 3 days ago.
Hört sich nach irgendwas an, was noch weiterentwickelt wird, ja.
Hört sich.
Verlinke hier auch mal MyTracks, den Wikipedia-Artikel, weil das selber kriegst du natürlich nicht mehr. Das finale Release war 2016, aber ich habe das da bestimmt noch bis vorletzten Jahr benutzt. Also das war da kein Problem quasi. Die haben es schon längst gedroppt und so. Aber es hat trotzdem noch funktioniert auf den allerneuesten Android-Versionen. Das war schon gut.
Ja, ich meine, wenn es halt nicht irgendwie Cloud Access braucht, genau. Dann.
Das war genau das, darum haben sie wahrscheinlich auch gedroppt, weil es hat quasi überhaupt keine Cloud-Social-Integration in irgendwas gehabt, sondern es hat einfach nur deine Tracks aufgezeichnet und die in GPX abgespeichert.
Ja, eben. Also ich meine, ja. Das funktioniert halt einfach. Und ja, das. Hier oben Tracks probiere ich sicher auch mal noch aus, ob das genug macht.
Ja, also wenn du es natürlich irgendwie cloudmäßig mit deinen Freunden teilen willst, wie toll du Fahrrad gefahren bist, Nein. Dann kann das dich da nicht unterstützen.
Kann ich ja einen Screenshot machen, wenn ich das unbedingt teilen will oder so, oder irgendjemand mal zeigen will, so ja, hey, ich bin irgendwie hier lang gefahren oder so, aber es ist eigentlich... Mein Use Case ist echt so eher so für mich einfach zu wissen, so was habe ich diesen Monat gemacht.
Ja, das geht. Das geht relativ gut. Er hat dann auch so eine Liste von quasi von deinen Fahrten, die du gemacht hast und so. Kannst du dann noch sagen, wie die heißen, aber dann war es auch schon, musst auch nicht. Das ist quasi so eine Möglichkeit, Option.
Genau, kann man irgendwie Daten exportieren, was genau. Auch irgendwie gut klingt, dann kannst du irgendwie immer noch dein eigenes, keine Ahnung, Grafana-Dashboard drüber basteln, wenn du irgendwas sehen willst oder so.
Ja, richtig.
Muss halt irgendwie nicht. Ja, cool.
Ingo, hast du auch ein Fahrrad?
Ich habe ein Fahrrad, da kann ich draufgehen, da kann ich treten und dann fährt's, ja.
Von A nach B.
Ja, nice. Hast du es auch mal benutzt? Oder hast du das?
Ich hab das benutzt, das, ja.
Ach so, ja, stimmt, bei dir braucht man das ja ab und zu mal schon.
Um vom einen Haus zum anderen Haus auf seinen Ländereien zu kommen. Das Pferd ist nicht mehr so,
So wird es manchmal verwendet, ja.
Ja, verrückt. Genau, mehr zu dem Thema habe ich auch nicht. Wenn ihr Kommentare habt, was ihr benutzt und sagt so, ja, ich habe mir übrigens noch dann immer... Ja. In die Kommentare, aber sonst.
Dann.
Sonst einfach Open Tracks.
Kommen wir zum Rumheulen.
Was zum Rumheulen? Ja,
der Felix will rumheulen.
Ich will rumheulen.
Eigentlich will er nur
bestimmt
Fuck you, Nvidia sagen.
Das ist okay. Mach das.
Ja. Und zwar drüber, dass der andere Felix bestimmt wieder vergessen hat, Ctrl-J zu drücken.
Ach du Scheiße, muss ich Ctrl-J drücken?
Brumm.
Alter, Gott.
Es ist so predictable, jedes Mal.
das stimmt.
Und damit wären wir beim Mimimi der Woche. Und hier, Felix kann ich, Felix und Control.
Das ist kein Mimimi, das ist ein Running Gag. Das mache ich nur für euch.
Genau.
Dass ihr euch freut, weil es sonst gibt nichts zu lachen in dieser Welt.
Das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Das ist die größte Lüge ever. Ich will rumheulen. Und zwar der 5.11er-Kernel hat wohl den Nvidia 4.55er-Branch Grafiktreiber gebrochen und mit so komischen Fehlermeldungen. Und
Ja, mein Gott.
War ganz doof, weil das Ding bootet dann halt irgendwie nur so halb komisch und dann beziehungsweise bootet halt nicht mehr so richtig, dann nimmst du alten Kernel, geht's wieder, dann schaust du halt irgendwie mal so einen Issue-Tracker und da gibt's da irgendwie so 3-4 Issues, die von Leuten, die sagen so, ja, ich habe irgendwie Problem seit Kernel irgendwie 5.11 irgendwas bootet nicht mehr richtig. Und dann irgendwie so spezielle Software, die ich einsetze, Nvidia-Treiber.
Mhm.
Und dann denkst du so, ja, ja, genau das Problem habe ich auch. Ich habe auch hier eigentlich alles recht normal, außer spezielle Software, die ich einsetze, Nvidia-Treiber.
Also ich meine, wer setzt auch Nvidia ein?
Ja, die das Grafikkarte stimmt. War halt...
Ich konnte die halt irgendwie... Oh, das haben wir da damals schon gesagt, dass es eine scheiß Idee ist. Jetzt ist die auf die Füße gefallen. Yep. Selber schuld.
Hast du davon. Ja, genau.
Okay.
Hättest ja auch Arti kaufen können, Mann.
Genau.
Oder wie heißt es? AMD jetzt. Sorry.
Ja, aber ich...
Ja, die kümmern sich wenigstens um ihre Treiber. Nicht so wie fuck you, Nvidia.
Ja, yep. Nvidia fickt nämlich auf dich, weil die wollen einfach nur dein Geld und dann ist fertig. Und wenn du keine primäre Zielgruppe bist, dann... interessiert es die mal einen Scheiß, ja? Ein bisschen wie Raspberry Pi.
Das wissen wir schon seit Jahren und ihr kauft trotzdem immer Nvidia. Das seid ihr einfach selber schon.
Nein!
Doch.
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 Doch. Doch.
Nein.
Doch.
Nein,
dann
ich verteidige dich. Keine neue Nvidia-Karte kaufen.
Man kauft auch keine alte Nvidia-Karte und man lässt sich auch keine schenken.
Yep, man kauft auch keine gebrauchte. Hey, genau.
Macht man nicht.
Dann sagst du hier, Nvidia, nein, danke.
Punkt.
Hm. Ja, aber ist teuer. Woher, also ich meine...
Hä, was ist teuer?
Ja, dann müsste ich mir ja eine richtige Grafikkarte kaufen und das kostet Geld.
Ja, dann hast du hast halt Probleme.
Ja.
Dann darfst du jetzt auch nicht rumheulen.
Aus dem Billigland.
Darfst du jetzt auch nicht rumheulen. Das finde ich, genau, das haben wir dir damals gesagt,
dass es keine gute Idee ist.
Dass wir das nicht unterstützen. Ja. Und du hast nicht auf uns gehört.
Ja,
genau.
Ja. Genau. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie.
Hier,
wir akzeptieren diese Mimimi nicht. Abgelehnt.
Rejected.
Rejected. Mimimi rejected. Ja, schön.
Netter Versuch. Kannst du mal versuchen. Ist ein anderen?
Nee, Lesefu.
Lesefu.
Okay, Lesefu. Oh, haha, ich hab's mitbekommen.
Genau, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller hier. Ich ist, meine Güte. Wir sind schon bei 2 Stunden. Mhm.
Okay, mein erster Lesefu ist
Kies.
Und zwar ist es quasi ein Blogpost über einen Typen, der eine Tastatur gebaut hat mit 5 Knöpfen und quasi er macht so ein bisschen den Walkthrough, wie er das angestellt hat, welche Software und welche Hardware er benutzt hat und wie er das Ganze zusammengebaut hat. Das ist sehr witzig eigentlich. Und
Video ist auch dabei, plus genau. 1 Like.
Videos dabei, genau, alles gut. Source Code ist unten mit dabei. Ist sogar auf GitLab, nicht GitHub. Ja, und das ist ganz, ganz lustig, weil basiert zum Beispiel auch auf dem ESP32, den er dort einsetzt. Und das ist alles Zeug, was man bekommt. Und dann kann man das nachbauen, kann man auch nur Teile davon nehmen, wenn man irgendwas besonders cool findet, zum Beispiel die Bluetooth-Library-Teil oder der Tastatur-Teil oder sowas mit seinem ESP32, kann man dann alles recyceln.
Man könnte so einen Knopf bauen, der irgendwie nächste Kategorie und irgendwie Shownotes erstellt. Dann zum hast Beispiel, du so einen physikalischen Knopf, wo du drücken kannst.
Ah, das ist,
ja.
Ja, das Ding ist ja quasi, man muss immer Sachen markieren. Das ist jetzt
musst
so richtig
du das cool. wirklich? Weil theoretisch,
das weiß ich noch nicht.
Wenn wir jetzt hier ein bisschen überlegen, wenn wir unser Pad irgendwie ein bisschen cool strukturieren, könnte man das vielleicht auch automatisch rausfinden, was unsere unsere Überkategorien sind, weil das sind ja immer
ja, aber zum Beispiel haben wir auch manchmal John McAfee und so.
Ja, ja, genau. Der Punkt ist, du musst es halt aus der aktuellen Version im Prinzip rausrendern, oder? Du musst die Liste am Anfang irgendwie einmal irgendwie dein Script doit.sh haben, was das irgendwie rausrendert.
Ja.
Die Liste mit, ist natürlich ein Problem, wenn wir live dann irgendwie noch eine Kategorie erfinden.
Nee, können wir nicht. Das geht einfach nicht mehr.
Genau.
Dann ist das halt
vielleicht verboten, weil wir das technisch nicht können, aber
technisch leider nicht mehr möglich, jetzt hier abzuschweifen.
Genau. Ja, zumindest nicht als Kategorie, nicht als Kategorie mit Shownotes, aber ich meine.
Ja, finde ich nicht so eine schlechte Idee, muss ich sagen.
Ja,
finde ich. Dann muss ich nur Ctrl-R drücken und das kann ich. Aber dieses Markieren, das ist immer das Problem.
Genau.
Das, jetzt brauche ich quasi nur eine Möglichkeit. Das Problem war bei diesem Etherpad, dass ich damit nicht interagieren konnte, weil Websockets oder so ein Scheiß.
Stimmt, da war was.
Aber das geht bestimmt alles. Also das kriegt man schon alles immer hin. Ich drücke mal F12. So.
Ja.
Jetzt hier direkt einfach mal hier in den Source Code reinschauen, in die Konsole. Er macht hier welche Collab Room, bla bla bla.
Aber können wir weitermachen mit dem Lesefuß oder?
Nee. Nee, ich habe jetzt hier ein anderes Projekt. Ist mir egal, was du machst.
Wir müssen das hier jetzt sofort bauen, weil sonst hat der Felix das wieder vergessen bis in 5 Minuten.
Ja, genau, jetzt habe ich quasi noch Zeit. Danach habe ich keine Zeit mehr. Irgendwelche Socket-IO.
Ich mache dann mal weiter mit dem nächsten Lesefu, ne? Wenn das okay ist.
Socket. Request, Response.
Hier, still. Still hier. Wir müssen uns jetzt hier konzentrieren. Und zwar auf, wo wir vorher Maps schon hatten, und Open Source Maps. Interessanterweise habe ich mir irgendwie noch nie so überlegt, aber es ist ein interessanter Lesefu. Karten sind halt irgendwie auch immer so. Na, sie zeigen halt eine Sichtweise auf wie Leute denken, dass Grenzen existieren. Und je nachdem, auf welcher Seite der Grenze du stehst, können diese Sichtweisen ja auch verschieden sein. Und sagen wir mal, man ist so Google oder OpenStreetMap und man möchte jetzt halt so eine Karte machen, die irgendwie für die ganze Welt abbildet, läuft man zwangsläufig in so ein Problem, wo man, was die meisten Maps wohl machen, ist hinzugehen und halt verschiedene Map-Ansichten für verschiedene Leute zu zeigen. Mhm. Weil es halt Grenzen und Dinge gibt, die halt umstritten sind. Ja. Genau. Und das halt, das ist halt auch ein politisches Statement, wenn du die Grenze dann halt irgendwie an der einen oder an der anderen Ecke anzeigst und darum versuchen so, gerade so Google oder so, die sich da dann halt irgendwie versuchen rauszuhalten, versuchen dann halt irgendwie einfach so zu sagen, so, ja, wenn du halt von der einen Seite kommst, dann bekommst du halt diese Grenze gezeigt und wenn du von der anderen Seite kommst, bekommst du irgendwie diese Grenze gezeigt. Und das hier ist, im Artikel geht es darum, um OpenStreetMap und dass wohl Leute aus China Dinge einzeichnen, wo sie halt
was sie für richtig halten.
Siedlungen, halt, ne? Ja, wo sie Siedlungen bauen und die werden dann halt irgendwie da eingezeichnet und wo sie sagen sozusagen, ja, das ist irgendwie, das gehört zu China und das ist irgendwie eine chinesische Siedlung und so. Ja. Aber sie sagen auch, dass das größte Problem ist eher Leute, die Penisse zeichnen. Also so halt relativ offensichtlicher Vandalismus als geopolitische Verschiebung von Grenzen, um irgendwie halt so, ja, hier das bisschen Land gehört noch zu, keine Ahnung, Land A und nicht Land B. Spannender Artikel, kann man sich mal durchlesen. Habe ich mir irgendwie noch nie so überlegt, aber wenn man es.
Wenn man sich's überlegt, dann.
So anschaut,
dann ist das sinnvoll.
Irgendwie logisch, dass solche Dinge passieren, aber ja. Spannend zu wissen. Okay. Mhm. Dann mein nächster Lesefu ist, wenn ihr irgendwo mal E-Mail-Adressen validiert.
Don't do this.
Nein, macht es nicht. Niemals.
Genau, ihr macht das.
Es muss ein Edge enthalten, aber das ist, glaube ich, alles andere ist Quatsch.
Ja. Ich glaube.
Was ist mit Domains? Die können ja auch nicht alle unterschiedlich sein.
Ja, doch, aber es kommen so viele neue hinzu. Don't do this. Einfach lass die Leute doch eintippen, was sie wollen. Das ist ja völlig Quatsch.
Genau. Deine Domain kann zum Beispiel auch eine IP-Adresse sein, by the way. Zum Beispiel eine V6-IP-Adresse. Also du kannst @IPv6:deine IPv6-Adresse, das ist eine valide E-Mail.
Das ist doch scheiße.
Genau. Und der Blogpost geht halt hier durch und was man davon mitnehmen kann, ist, glaube ich, so wie Ingo sagt, das Ding sollte ein drin haben. Ihr könnt auch gerne irgend so ein JavaScript kleinzeitig Validierungs Dingsy bauen, was so Vorschläge gibt, ja, und sagt, hey, deine E-Mail-Adresse sieht irgendwie nicht so legit aus, bist du sicher, dass die stimmt?
Genau. Aber trotzdem
und dann,
annehmen.
Was ihr genau, trotzdem annehmen und was ihr macht, ist halt da eine Mail hinschreiben und einen Link reinmachen mit einem Token oder so, wo die Menschen draufklicken müssen und dann weißt du, ob die E-Mail-Adresse valid und genutzt werden kann oder nicht. Weil, ja, alles andere ist, wenn ihr das wirklich richtig machen wollt, das, ja, schwierig.
Quasi nicht möglich.
Quasi nicht möglich und es gibt da eine sehr lange Liste und du willst ja auch, was du ja eigentlich validieren willst, ist, dass der User E-Mails an diese Adresse bekommt. Und du willst nicht validieren, dass die E-Mail-Adresse per se valide ist, weil das bringt dir ja nichts. So eine E-Mail-Adresse, die valide ist, wo du aber keine Mails empfangen kannst, normalerweise für die meisten Use Cases dann irgendwie gleichbedeutend mit einer E-Mail, die halt nicht valide wäre. Darum, ja, müsst ihr eh eine Mail schicken und dieser Blogpost zeigt euch einfach, wie viel man da falsch machen kann. Genau. Immer wieder lustig.
Oder nicht lustig, als wir meine.
Okay.
Schön. Habe ich auch? Habe ich noch was? Habe ich noch was?
Du hast nur, also ist alles von dir.
Ach du Scheiße.
Oder?
Was? Hier. Ist ah, ja, mehr. Ja. Okay, okay. Okay, also ich habe zwei Sachen. Und zwar, warte, das kann ich dann nach unten ziehen in meine Picks. Aber das sind ja auch alles meine Picks. Hm.
also
doch, hier. Doch, ich ziehe es noch unten. Und zwar, mein erster Pick ist ein Video. Also nicht wirklich Lesefu, aber quasi Video-Fu. Und zwar geht es um, wie Explosionen in Doom funktionieren. Und zwar bis runter auf die Source Code Tiefe, also quasi, dass quasi beschrieben wird mit dem Source Code, wie eine Explosion funktioniert, wie quasi diese Range ausgemessen wird und wann eine Explosion dem Doom Guy oder quasi den Gegnern Schaden zufügt und wann nicht. Das ist sehr, sehr spannend und sehr cool. Zeigt ein bisschen auch quasi, wie bestimmte Probleme gelöst wurden und was das quasi für Vor- und Nachteile hat, auch sehr, sehr gut. Ein gutes Video, ist auch 15 Minuten oder so, das kann man sich antun.
Genau. 23, aber
23, ja.
Ist immer noch
20, 15. Das war gefühlte 15 Minuten, weil es so spannend war.
Kann man schon mal schauen, glaube ich.
So. Picks, oder?
Ja.
Yes. Picks.
Weiter. Okay, und zwar, mein erster Pick ist ein GitHub-Repo, nennt sich Uptime, zwei Ps geschrieben, ist ein Uptime-Tracker, der rein auf GitHub Actions basiert. Das ist ganz witzig. Ich habe es mir nur einmal angeschaut. Sah auf jeden Fall witzig genug aus, dass man es vielleicht auch selber mal ausprobieren kann. Du konfigurierst quasi nur dieses Uptime-Plugin, das ist ein Plugin, nee, Action, diese Action, und dann passiert über GitHub quasi die Magie, dass es die ganze Zeit quasi deine README oder sowas updatet, wie gut erreichbar irgendeine Webseite ist. Mal davon ausgehend, dass GitHub immer funktioniert natürlich.
Und es kann dir auch gleich ein Issue erstellen, wenn deine Seite down ist.
So praktisch.
Nice.
Zeigt dir auch so Response Times an und wie lange es quasi über die Zeit ging und so. Schon ganz witzig gemacht. Ja, das war quasi mein erster Pick. So, jetzt seid ihr dran.
Nein.
Doch?
Doch, Ingo.
Ja,
doch,
ja, doch. Ja, genau. Ingo. Ich bin dran. Ich habe den distrochooser.de
gepickt. Also wenn ihr nicht wisst, welche Linux-Distribution ihr verwenden sollt.
MX Linux?
Ist doch klar, MX Linux.
Ja.
So ein Quatsch.
Was, brauchst du eine Webseite?
Nein!
Hier,
Ingo? Wir haben doch eine andere Webseite.
Ja. Nee. Wir nehmen jetzt mal den Distro-Chooser, könnt ihr mal durchklicken und dann wisst ihr, welche Distro ihr nehmen sollt. Nur
welche Distro hättest du denn nehmen sollen?
MX Linux.
MX Linux, außer MX Linux.
Nee, ja, ich hab's durchgeklickt, war okay.
Was war's denn?
Ja, aber Hannah
Montana Linux vielleicht?
Hannah Montana Linux ist, glaube ich, nicht dabei. Nee, ich weiß es schon gar nicht mehr, was an Startpunkt 1 war. Also, ja. Aber trotzdem, also wenn wie viele Fragen werden abgefragt? 16. Und dann kommen halt so die ein paar wichtige Distros raus, die man sich angucken kann. Vielleicht hilft euch das ja mal. Wenn ihr, oder
ihr könnt einfach MX
Linux
nehmen.
Könnt ihr nicht nehmen. Dann nehmt lieber.
Wieso?
Nein.
Nicht? Hä? Was spricht denn gegen MX Linux?
Der Name.
Ja, Ingo.
Hä? Hä? MX? Was denn für.
Sollte es irgendwie GNU MX
zum Linux
sein? Oder?
Hä? GNU / MX Linux.
Ja, Mann.
Nee.
Ja, keine Ahnung. Ingo, ich bin noch nicht überzeugt von deiner Aussage.
War doch eine komische Distribution. Die machen doch irgendwas komisch. Die benutzen kein Systemd oder so.
Anti-X benutzen
die. Ja, die benutzen kein Systemd oder so. Ich traue keiner Distribution.
Nein, die benutzen bestimmt Systemd. Die coolen Leute benutzen alles
Systemd. Die benutzen irgendwas Komisches. Irgendwas war komisch an dieser Distribution. Ich weiß nicht mehr was. Egal, ich wollte auch nur sagen, es gibt diesen Distro-Chooser, könnt ihr durchklicken oder Leuten helfen. Vielleicht hilft es auch irgendwelchen Leuten, die nicht wissen, welche Distro sie einsetzen sollen.
Ja.
Und ansonsten nehmt nicht MX Linux, sondern nehmt was anderes.
Ich werde hier im Pad.
Das kannst du nicht
kann
so
ich
sagen.
Ich kann das sagen.
Ja, du kannst es sagen, aber ich werde hier im Pad für unsere Hörer MX Linux direkt verlinken, dass sie
damit
da direkt
die Leute
klicken können und direkt MX Linux
nehmen können. Ich empfehle das nicht. Don't do this.
Gut.
Tja, das kannst du schon mal so sagen.
Ja. Ihr sollt das nicht.
Aber wir empfehlen es.
Das
heißt,
nicht.
66% Empfehlung vom Team.
Benutzt keiner von euch. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Wie von allen.
Natürlich nicht.
Und MX Linux ist nicht das Richtige.
Also es waren ja wohl alles meine Themen. Jetzt wäre ich mal ein bisschen Ahnung von
haben. Für keinen ist es das Richtige. Ich bin dagegen. So.
Doch.
Jetzt Snowball.
Hallo. Hier gleich wieder Link reinmachen, Ingo. Sonst, also, Entschuldigung.
Ingo, MX Linux ist sehr gut.
Ist eben nicht sehr gut.
Das hast du gar nicht ausprobiert.
Doch.
Nee.
Was für eine Lüge. Was für eine
super
Lüge.
Ja, ich installiere das demnächst mal in der Virtual Machine und sag es scheiße danach.
Geil. Ja, klar. Bitte, geil. Nachdem du unser CSS gefixt hast.
Ja. Also, lass uns weitermachen, bevor wir hier
Edit
War machen. AWS Snowball. Ja, genau. AWS Snowball. Haben wir bestimmt auch schon mal gehabt. Das ist so ein AWS-Service. Du kannst dir so ein Snowball schicken lassen, das ist so eine große Kiste mit Festplatten drin und irgendwie schnellen Netzwerkinterfacen. Wenn du viele Daten irgendwie in AWS importieren musst, statt dass du das irgendwie hochlädst, kannst du dir halt so ein Snowball ordern und dann wird der halt zu dir geschippt. Kannst du da deine Daten hochladen und dann kannst du den zurückschicken und dann werden deine Daten ins AWS hochgeladen. Finde ich ziemlich lustig. Ziemlich cooles Konzept. Kann man tun. Andere coole Hardware ist das OpenSense, die Firewall. Die verdienen ihr Geld ja irgendwie mit so Support und auch damit, dass man halt direkt irgendwie Hardware bei ihnen kaufen kann. Und die haben jetzt eine so eine neue Appliance für so kleine Offices und das ist halt so ein kleiner Computer mit zwei SFPs und irgendwie, ich glaube, vier nochmal normalen RJ45, also zwei SFP Plus Ports, viermal Gigabit, wo man halt, ich glaube, kommt direkt mit OpenSense vorinstalliert, aber könnte man natürlich auch, wenn man irgendwie so eine Linux-Firewall oder irgendwas bauen möchte. Natürlich ziemlich coole Hardware, kostet aber auch 1000 Euro.
1000 Euro.
Ist nicht ganz billig, aber wenn man eben irgendwie zwei SFP Plus Ports hat, ja, ist schon so der Preisrange und natürlich irgendwie so klein. Also für so ein kleines Office oder so. Ist, glaube ich, schon ganz geile Hardware.
Okay.
Würde ich mir fast kaufen, wenn es irgendwie nicht gleich 1000 Euro kosten würde.
Sondern?
Für zu Hause.
Ab wann würdest du es kaufen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Hälfte vielleicht?
Okay. Dann wirst du ja hier OpenSense, Leute.
Würde ich mir.
Ab wann ihr den anderen Felix bekommt.
Würde ich mir das, glaube ich, hinstellen. Ja, vielleicht. Wobei ich ja dann schon. Ist halt eigentlich auch ein bisschen Overkill aktuell noch. Weil, ja, SFP Plus, wenn du nicht 10G hast, für 1G brauchst du es eigentlich nicht unbedingt.
Aber du hast die Option,
aber
schneller
hast,
zu sein noch.
Genau. Dann auch Hardware, wo man Linux drauflaufen lassen kann, ist dieses Elgato Stream Deck. Es gibt so ein Stream Deck UI, beziehungsweise du kannst nicht direkt auf dem Stream Deck laufen lassen, aber es gibt halt so ein Stream Deck UI, wo du das Stream Deck halt konfigurieren kannst, von Linux aus. Und das ist eigentlich auch ziemlich interessant, wenn man halt so ein generisches Eingabe Nupsi haben will. Was man
das?
Ja. Ein Stream Deck ist so ein kleines Display mit Touchscreen im Prinzip.
Ah, okay. Mhm.
Und du kannst es aber halt ziemlich customizen. Du kannst da dann halt hingehen und im Prinzip konfigurieren, was für Dinge du darauf angezeigt bekommen möchtest und was passieren soll, wenn du auf das Ding klickst. Also du hast da dann irgendwie ein Firefox, also da ist zum Beispiel ein Firefox-Icon drauf und wenn du halt da draufklickst, geht halt dann Firefox auf. Und so Dinge. Ja.
Mhm.
Oder ja, kannst du halt irgendwie so Dinge zusammenklicken. Und dafür gibt es jetzt halt so ein Python UI-Dings, die was auf Linux wohl ganz ordentlich läuft. Was vielleicht fast ein Grund wäre, weil sonst ist das Problem mit solchen Dingen ist halt immer, du kannst das irgendwie nur über so ein Windows-Krepel-Scheiß benutzen. Und wenn es halt ordentlichen Linux-Support hat, macht es halt interessanter für gewisse Leute.
Aber war nicht dieses Stream Deck so mega teuer einfach?
Ich glaube, da gibt es auch irgendwie, also es gibt teure.
Also das,
und gibt
was
aber
die hier jetzt
welche.
Haben, 149 Euro für irgendwie, was ist, 12 Knöpfe oder so.
Ja, aber das ist schon das Große, nicht?
Keine Ahnung, Mann. Ich habe jetzt quasi nur Startseite gedrückt.
Ja, es gibt, glaube ich, auch noch so ein kleines, was irgendwie, also, ja, ganz, ganz billig ist es halt irgendwie, glaube ich nicht. Es ist halt schon so, wenn du nicht irgendwie so ein bisschen Use Case hast.
Dann doch lieber 10G, Mann.
Ja. Oder halt beides, weil es geht.
Genau, alles einfach.
Einfach alles.
Shop now.
Ja, hier das Stream Deck Mini ist auch 99 Euro.
Das ist halt trotzdem schon mal eine Ansage, hey.
Ja, also so, ich glaube, so unter 100 Euro kommst du halt leider nicht weg.
Ja, außer du baust halt selber.
Ja, aber dann musst du halt wieder selber frickeln, das halt wieder.
Ja. Aber du kannst ja als Vorlage dieses eine Ding nehmen, was der gebaut hat mit 5 Knöpfen. Das ist
genau.
Ja quasi auch ein Stream Deck, nur für Tastatur.
Voll. Und dann hier noch, ihr kennt das sicher, wenn ihr hier so Bash Script schreibt und dann so einen Vergleich macht von Strings, gibt es ja irgendwie, und mit einer Variable, gibt es ja dieses, dass man ein X davor macht. Was man so commonly the X-Hack nennt.
Mhm.
Und ja, stellt sich raus, also es ist irgendwie so was Leute immer sagen, so ja, irgendwie irgendwas, irgendwo Probleme und so, und darum machen wir das.
Genau, ungefähr so. Das
genau, und niemand weiß so genau, warum eigentlich.
Ja.
Und da hat sich jemand mal die Zeit genommen, ich glaube irgendwie jemand, der hier an diesem Shell-Check arbeitet, wo man dann halt irgendwie nicht einfach sagen kann, ja, irgendein Typ Menschen im Internet haben das Problem und darum sollst du das so oder so machen, kannst du ja dann nicht irgendwie dein Shell-Check-Utility bauen. Wäre natürlich ein bisschen doof. Und darum ist man dem halt ein bisschen nachgegangen und was ja irgendwie häufig behauptet wird, ist irgendwie so mit Leerstrings ein Problem ist. Also wenn du so eine Variable hast und dann mit irgendetwas vergleichst, dass du dann so einen leeren String mit etwas vergleichst, dass das ein Problem ist. Ja. Und das ist aber eigentlich irgendwie nicht so das Problem. Das Problem ist eher so, dass deine Variablen sowas wie minus f sein können. Und gewisse Shells, zum Beispiel im AT&T Unix V7, hatten da halt ein Problem dann damit. Weil das dann halt als Argument interpretiert wurde. Und das sind sonst noch so ein paar Uses. Aber grundsätzlich, wenn ihr eine POSIX-Shell habt, soll es eigentlich nicht wirklich Gründe dafür geben, das zu tun.
Also und quasi alle haben POSIX-Shells.
Genau, und es gab wirklich Probleme, aber diese Probleme sind halt irgendwie however, the value was mostly gone by the mid to late 1990s.
Also das ist schon ein bisschen länger her.
Genau. Und dann.
Und dafür sieht man das schon echt in vielen neuen Skripten auch, ja.
Genau. Und dann gibt's halt irgendwie so noch so ein paar super weirde Edge Cases, die irgendwie noch irgendwie so bis 2010 wohl rumgegeistert sind. Aber auch das sind halt schon 10 Jahre her. Ja.
Das auch lange
her. Das ist halt echt lange her. Also wenn ihr ein neues Skript schreibt, ja, vermutlich nicht. Könnt ihr euch ja mal einen Blogpost anschauen.
Genau, außer ihr müsst halt auf einem alten Solaris ne, irgendwelchen Scheiß machen.
Ja, außer also ihr macht das auf eurem IBM
Mainframe.
Ja.
Versucht da gerade irgendwie mit einem Shell-Skript zu schreiben, was eure
genau.
COBOL Source Code da runterfrickelt oder so. Das kann ja immer noch passieren, ja.
Okay. Ja, interessant, auf was man sich so, auf was man so stößt. Ja, gut. Dann, wessen ist das nächste?
Console log like a pro?
Achso, genau. Use console log like a pro. Manchmal kommt man ja quasi in die Problematik, JavaScript zu schreiben.
Nein!
Schrecklich, schrecklich, ja. Was ich dann quasi machen würde, ist, bevor ich versuche, irgendwie diesen Debugger zu benutzen, Console Log überall hin, ja. In quasi alle Stellen, ja. Stellt sich heraus, Console Log war damals. Jetzt kannst du noch mehr Sachen mit deiner Konsole machen, zum Beispiel console.info oder console.warn. Oder console.error. Also quasi wie ein echtes Logging-Framework kannst du dieses Console-Log benutzen. Und es kann noch viel, viel mehr. Zum Beispiel auch console.assert, was quasi einen Fehler ausspuckt, wenn eine bestimmte Assertion nicht gegeben ist, ohne dass dein kompletter Source-Code crasht. Console.count, du hast irgendwelche Konsolen-Log-Gruppen und verschiedenste andere Arten quasi Sachen in der Konsole auszugeben. Und da haben sich Leute auf jeden Fall schon echt hart verkünstelt mit den Features, aber es ist cool zu wissen, dass das gibt. Genau. Wenn ihr irgendwas mal braucht, guckt da mal rein. Console.log kann noch viel, viel mehr.
Als ihr so denkt.
Als man jetzt denken würde. Als ihr so denken würdet, genau.
Schön. Werde ich mir merken für das nächste Mal, wenn ich wieder mal JavaScript baue.
Sehr gut.
Gut. Und dann hier Füße geblutet. Hat niemand gekannt in der Pre-Show und darum hier als Abschluss noch Mario Basler, der große Buhmann. Das ist ein Video, müsst ihr leider selber anschauen. Ist auch nur 42 Sekunden. Ja, dann wisst ihr auch, warum die Füße geblutet haben.
Sehr schön. Ist ein schöner Rausschmeißer, würde ich sagen. Genau. Und ja. Dann verabschieden wir uns, oder? Letzte Worte, Füße geblutet.
Füße geblutet.
Keiner.
Und wir haben jetzt eine Suche. Ja. Plus eins und ja. Like.
Ja. Und lasst euch nicht von der creepy Eye-Cam beobachten.
Kauft keine.
Nee, genau.
Genau, macht immer schön eure Kamera zu und so mit den Stickern.
Gut.
Und
schön. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Linux.
Mit Computern. Und Mainframes.
Genau, mit Z-Linux. Am Gerät wollte ich eigentlich hören, ihr spielt wieder nicht.
Ach, am Gerät. Okay.
Spielt mal wieder nicht mit. Oder im Internet. Oder was auch immer. In der Cloud.
Mhm.
Also.
Mit Kobol in der Cloud.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
So. Ende.